When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ricarda, wir reden so viel und gerne über die schönste Stadt der Welt, über Köln am Rhein und wie schön es da ist und so weiter und so fort. Aber du kommst gar nicht aus Köln. Du lebst da jetzt schon sehr lange, sehr glücklich, aber du kommst aus einer ganz, ganz anderen Stadt. Aus einer ganz anderen.
Aus Mordor.
Aus Mordor. Aus einem Schattenreich, möchte man sagen. Ja.
Bahngleis Dreiviertel. Ja.
Du kommst nämlich aus, wir sprechen es einfach aus an der Stelle. Du kommst aus Düsseldorf. Piep.
Ja, daher komme ich.
Also du bist
lass
aufgewachsen.
Lass es wirken kurz. Und, ja. Habt ihr es alle verdaut?
Ich hoffe es.
Okay,
ich hoffe es.
Gut.
Ja. Ich Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine fantastische Frau, über deren Besuch ich mir einen Ast abfreue. Sie ist eine brillante Podcasterin, sie ist eine sehr, sehr versierte Moderatorin, sie ist eine ultra erfolgreiche Comedy-Autorin und sie ist außerdem auch noch ausgebildete Staatsrechtlerin. Ist es Staatsrecht? Was Staatsrecht? Ich glaube, es war Staatsrecht.
Staatswissenschaftlerin.
Sie ist eine Staatswissenschaftlerin.
Es klingt, als müsste ich jetzt irgendwie einen Orden irgendwo draufpappen, aber es ist alles weit weg davon. Ja. Aber egal.
Ich freue mich über die erste Staatswissenschaftlerin hier in der Nils Burger.
Oh mein Gott.
Herzlich willkommen, Ricarda Hofmann.
Nils, so ein schönes Intro habe ich noch nie bekommen. Hast du wirklich von mir gesprochen? Bin ich das tatsächlich?
Das bist alles du.
Es ist krass. Wahnsinn. Also egal, wie es ausgeht, ich liebe dich jetzt schon.
Oh,
ja, ich will.
Oh. Ja, okay. Ja, sehr gut. Also,
das war's.
Ich
hoffe, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Tschüss.
Also es ist ja, ich habe ja keine Lüge erzählt. Die Dinge, die du tust, die tust du ja wirklich mit einer, ich hätte jetzt fast gesagt mit einer Werf, aber dann habe ich plötzlich gedacht, wenn ich das sage, klinge ich, als wäre ich 100. Ich liebe das, wie du die Sachen machst. Ich liebe das, wie du moderierst. Ich liebe den Busenfreundin-Podcast.
Wow, danke schön.
Das ist ja der Podcast über queere Themen, den du machst. Jetzt schon in der dritten Staffel, glaube ich. Sehr, sehr. Ihr habt irgendwann angefangen, es in Staffeln einzuteilen. Eigentlich läuft der ja durch.
Ich habe irgendwann nicht mehr gezählt, aber ich habe mir für anderen Podcasts dann sagen lassen, es ist gar nicht so schlecht, wenn du in Staffeln denkst, weil dann kannst du auch mal Pausen zwischendurch
machen. Ja, aber es ist marketingmäßig. Wir hassen Staffeln.
Ach,
da ist es
so?
Eigentlich schlimm. Ja.
Ja, dann nicht mehr.
Man kann ja immer mal sagen, ich mache eine Pause und mach mal einfach weiter. Man darf das nicht in Staffeln.
Du bist im Übrigen ja auch der Harry Styles, ist mir eingefallen, unter den Podcastern. Ich finde, du bist überall. Du machst so viel und ich glaube, wenn jemand Ahnung hat von diesem Podcast-Business, dann du. Ist es wirklich so? Also keine Staffeln.
Ja, genau.
Leute, ab heute gibt es keine Staffeln mehr
keine
bei Busenfreundin. Ich glaube dir, aufs Wort. Egal, was du sagst. Ja, okay.
Also Harry Styles ist für dich jemand, der überall ist oder was? Oder?
Der ist omnipräsent und der ist total erfolgreich und der hat, glaube ich, alles mal gemacht in seinem Leben, ausprobiert und das finde ich persönlich mindestens genauso attraktiv wie du.
Ja,
also.
Vielen Dank. aber das ist interessant, weil ich jetzt eine Fachfrau da habe.
Ja.
Ich kann das quasi nur aus meinem begrenzt neu queeren Horizont raus bewerten, aber Harry Styles wird ja Queerbaiting vorgeworfen.
Ja,
wie
tatsächlich.
Stehst du zu diesem Vorwurf?
Also, dass er mit, für die all diejenigen, die es nicht wissen, was das bedeutet, ich wusste es auch lange nicht. Queerbaiting ist, wenn man mit gewissen Attributen um sich wirft, um der LGBT-Community zu suggerieren, ich bin einer von euch.
So, genau, ne? Und weil es so ein bisschen als quasi fast schick gilt, wenn man ein bisschen progressiver wirken
ich
will.
Ich finde das persönlich gar nicht schlimm. Ich finde das sogar, das bricht so das Männerbild auf. Diese ja. toxische Maskulinität, finde ich, bricht das total auf und finde ich wahnsinnig erfrischend. Finde ich schön. Ich liebe das, wenn Männer Nagellack tragen. Ich bin fast immer neidisch, dass ich das nicht so gut aufgetragen habe.
Ganz schlecht heute aufgetragen.
Hast du es auch?
Ja,
zeig mal.
Hier, ganz schlecht.
Oh,
aber,
ja, geil. Aber du hast gerade gesagt, neue queere Sphäre, neue queeres Leben oder
ja,
was
ja,
hast du
ja,
gerade
so in etwa. Ich hab das quasi erst sehr spät für mich entdeckt oder nicht entdeckt, aber
dass du queer bist?
Ja, mhm. Oder mir eingestanden wahrscheinlich ja. eher. Und das habe ich erst so wie dieses im hohen Alter out of the class gekommen sozusagen.
Ja, ja.
Das war bei mir auch so. Und das ist jetzt irgendwie, kann ich nicht sagen, 2-3 Jahre oder so erst, dass ich das sozusagen auch
Dich fragen, als was du dich definierst persönlich?
Es gibt ja dieses Label Pan, ja. Das finde ich aber ein bisschen, also eigentlich ist es das am ehesten, das bedeutet, die Leute es nicht wissen, dass man unabhängig vom Geschlecht präferiert und liebt und so, aber ich tue mich so schwer damit, weil ich finde es so ein bisschen, ich finde alles, was man so erklären muss, so leicht uncool sozusagen.
Ja.
Deswegen, also eigentlich ist es natürlich unter dem B-Umbrella und dann sagt man am Ende wahrscheinlich einfach B, weil es irgendwie am einfachsten ist.
Ja, wir müssen immer noch irgendwelche Schubladen denken, ist nach wie vor immer noch en vogue, also weil es Leute nicht verstehen, eine Orientierung brauchen, was ich auch verstehe.
Ja.
Aber manchmal ist es auch egal. Da
ich finde aber queer tatsächlich den tollsten Ausdruck,
weil
der so viel beinhaltet.
Und der ist cooler. Also der war früher ja auch eine Beleidigung tatsächlich. Naja. Aber inzwischen finde ich den auch sprachlich, semantisch einfach viel cooler. Ich habe damals immer Schwierigkeiten gehabt, das Wort Lesbe zu sagen zu mir, weil ich damit immer so eine Hella von Sinnen verbunden habe, mit der ich mich persönlich nicht so gut identifizieren konnte.
Also ich finde auch, das hat auch so einen harten Klang.
Ja.
Lesbe ist so ein, also bei Hella finde ich, ich liebe Hella, deswegen ist das irgendwie cool. Aber es hat so als Wort irgendwie so einen komischen, dieses P da drin, das macht es so
voll
hart.
Ich finde, Lesbe ist der Baseballschläger unter den Worten. Also die kriegst du immer direkt auf die 12 und das ist dann immer so, oh, ja, okay, alles klar. Kannst du mir bitte dann doch noch den Reifen wechseln, wenn du schon da bist? So nach dem Motto. Und klar, Hella von Sinnen hat sehr viel gemacht für die Community, aber ich konnte mich damals mit diesem Bild nicht so identifizieren und habe gesagt, okay, dann das bin ich ja nicht. Was dann?
Mhm.
Und es gab ja nichts und darum finde ich queer den besten Begriff.
Ja, gut.
Das ist so, da kann sich auch jeder irgendwie was drunter vorstellen, auch nichts. Das
ja, weil was ich daran so gut finde, ist, dass es eben so, also weil wenn ich jetzt sage, ich bin Pan oder Bi oder so, dann geht es eben um meine Präferenzen, um meine sexuellen Präferenzen. Aber wenn ich sage, ich bin queer, dann da steckt für mich noch mehr drin. Also auch sozusagen das Hinterfragen meiner eigenen Identität
voll.
Und so weiter und so fort.
Und weißt du, was ich auch in der letzten Zeit denke, dass queer gar keine unbedingt eine Orientierung, eine sexuelle Orientierung ist, sondern eine Haltung.
Genau.
Ich finde, das ist eine Haltung, weil es irgendwie inzwischen auch so... Es hinterfragt so diese Binarität und dieses Heteronormative. Mhm. Wer queer ist, der muss nicht zwangsläufig homosexuell sein, sondern der sagt einfach, es gibt mehr als zwei Geschlechter. So. Und das ist eine Haltung. Und das finde ich, habe ich gelesen, fand das so geil. Habe gedacht, ja, so sehe ich das auch.
Ja.
Darum finde ich das. Aber ich finde es richtig schön. Ich finde es richtig schön, dass du das so also für dich festgestellt hast.
Ja, ich auch. Das war auch ein aufregender Prozess. Ich habe dann auch nie so ein großes Outing gemacht. Ich habe das manchmal so überlegt, soll ich das, muss ich das irgendwo ankündigen oder gibt es eine Stelle, zu der ich gehen muss und mich eintragen muss oder so. Genau. Aber ich habe dann gesagt, ich erzähle es ab heute halt, wenn man mich fragt und dann. Und das muss quasi reichen als.
Aber hast du nicht trotzdem eigentlich so ein bisschen Struggle gehabt? Weil wenn man das. Also ohne das Böse zu meinen, so spät merkt und dann hat man ja auch lange in einer anderen, also hat man ja mit einem anderen Mindset gelebt eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Und das ist doch auch verbunden da mit einem Struggle, mit einem Inneren, oder?
Ja, ja, total. Also krass. das war auch weird in Zeiten und das war manchmal auch irgendwie, das ist halt auch viel mit Selbstverleugnung zu tun dann natürlich.
Oh, ja.
Gibt es dann auch immer wieder diese Momente, wo man irgendwie denkt so, oh nee. Also dieses ganze Programm irgendwie. Und dann habe ich eine Therapie gemacht, eigentlich aus anderen Gründen. Und dann kam das aber als Thema immer wieder auf. Und dann habe ich auch noch Maria kennengelernt, die irgendwie sehr offen diesem ganzen Themenkomplex gegenüber auch war und mich auch sehr ermutigt hat und so. Und dann kam das irgendwie so alles zusammen, dass ich gesagt habe, so, dann kann ich das jetzt auch einfach leben.
Hervorragend, so muss das sein. Und es muss auch nicht immer mit wehenden Fahnen irgendwie kommuniziert werden. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann soll man das auch nicht machen. Also, weil es gibt viele, die irgendwie sagen, okay, wie sage ich das jetzt der Welt? Und sage ich, du musst es nicht tun. Wenn du das willst, dann tu es, aber du musst es nicht tun.
Ja.
So.
Es gibt ja auch sowas, und das kann ich auch total nachvollziehen, das hört man auch immer wieder von Leuten, die haben quasi so eine Art Queer-Imposter-Angst. Also die haben Angst, dass sie sozusagen nicht queer genug sind, um sich offiziell queer zu nennen oder nicht queer genug sind, um zu einer queeren Community zu gehören und so, weil sie das Gefühl haben, sie, das würde jetzt so wirken, als würden sie sich da reindrängen oder als würden sie da einen Platz einnehmen, der ihnen nicht zusteht oder so. Das kann ich zum Beispiel auch total nachvollziehen.
Queer-Imposter finde ich ja auch geil, der Begriff. Ja, ich glaube, insbesondere ist das tatsächlich auch in der lesbischen Community so. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir gesagt wurde, du bist doch gar nicht lesbisch, du hast doch lange Haare. aber, und du bist doch, wieso, du bist lesbisch, so siehst du gar nicht aus. Das habe ich mehrfach gehört und dachte mir so, okay, dann habe ich das nach dieser Aussage auch hinterfragt. Und das ist auch, glaube ich, so ein Ding gewesen. Das hatte ich dann auch. Ja. Krass.
Aber es ist ja schräg, dass man, also da sind wir doch auch in der lesbischen Community schon lange drüber hinweg.
Ja,
dass,
aber es war auch ein paar Jahre.
Dass alle Lesben sozusagen Butches sein müssen oder so.
Genau, ja. Aber das war tatsächlich früher, also was heißt früher, also vor lange Zeit, bevor ich den Podcast angefangen habe, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ein ganz, ganz anderes Bild noch existierte lesbischer Frauen und dass erst zunehmend in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 7 Jahren irgendwie dann so eine Diversität von Frauentypen oder von Flintertypen entstanden ist und sichtbar wurde. Und das war vorher nicht so.
Ja.
Da war es Butch.
Naja, da
ganz
war's
Butch.
Da.
Ja.
Ich glaube, ich bin immer Karneval. Wir kommen beide aus Köln.
Ja.
Ich bin immer Karneval in einer, das ist ja das Schöne an Karneval, das muss man dazu sagen. Einer der Hauptgründe für mich, dieses Fest zu lieben, ist, dass ich in jede Kneipe gehen kann, in die ich will. Also so, wo man sich das Ganze ja nicht reintraut oder wo man merkt, nee, da bin ich fehl am Platz oder so. An Karneval kann man überall rein. Und ich habe mal den Nachmittag meines Lebens an Karneval vor, ist jetzt aber auch schon Ewigkeit näher, zu einer Zeit, als man tatsächlich auch noch gedacht hat, alle Lesben werden Butches, also so 20 Jahre her oder so, bin ich in einer Kneipe gelandet, in der nur Butches waren. Da standen irgendwie 20 Butches am Tresen. Das war irgendwo auf der Friesenstraße oder so. Also Ewigkeiten her. Du hast gerade so Nachdenken.
Ja, ich überlege gerade, es gibt eine Kneipe, die damals existierte, sehr lange, Blue Lounge.
Kann sein. War die auf der Friesenstraße?
Nee, die war woanders. Aber egal.
Also es war auf jeden Fall auf der Friesenstraße und da standen 20 Butches am Tresen, da war auch sonst nichts los in dem Laden, da standen nur die 20 und dann sind wir da rein mit einer Gruppe von 5, 6 Jungs oder so und haben irgendwie für alle Kölsch bestellt und dann haben wir da eine Polonaise durch den Laden gemacht und hatten den Spaß unseres Lebens, das war echt super, super gut.
Ja, das ist ja auch ein Vorurteil, das Lesben gegenüber immer wieder gedroppt wird. Lesben seien langweilig und feiern nicht und so. Ich habe letztens schon wieder zitiert, ich hatte einen Podcast mit Maren Kreumann und Maren Kreumann wurde in einer Talkshow gefragt, Maren, sagen Sie mal, oder Frau Kollmann, sagen Sie mal, warum sind Lesben immer so hässlich? Als sie das gesagt hat, bin ich vom Stuhl gefallen, weil ich es gleich, aber ich fand es auf der einen Seite wahnsinnig anmaßend und grenzüberschreitend, auf der anderen Seite ultra lustig.
Ja.
Und da musste ich gerade dran denken. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja völlig falsch.
Absolut.
Und ich habe auch das Vorurteil mal gehört, dass Lesben sehr langweilig seien. Und das auch das Wurst.
Ja, also es ist auch wirklich, das hat auch tatsächlich nichts mit der Persona zu tun.
Null.
Ich war mal in so einer Lesben-Disco in so einem Club in Köln, da hinten, auch an Karneval. Der war so, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, so ein Kellerclub in der, ich glaube, Matthiasstraße. Also da beim.
Entschuldigung, ich esse gerade ein Haribo.
Ja, das war die Blue, das kann sein. War das die Blue Lounge?
Das ist die Blue Lounge gewesen.
Genau. Ja. Da war ich mal drin an Karneval.
So.
Hab gefeiert. Hat eine wahnsinnig tolle Frau mit mir getanzt.
Mhm.
Und dann sagt die so, so, und du bleibst heute bei mir. Und dann habe ich gesagt, ist doch Kappes, du kannst doch gar nichts mit mir anfangen.
Ist doch Kappes.
Hat die gesagt, bei dir mache ich heute eine Ausnahme.
Das habe ich jetzt gelernt, heißt Straight Panic. Wenn man jemanden trifft, bei dem man sagt, bei dem mache ich eine Ausnahme, heißt Straight Panic.
Wieso denn Straight Panic?
Weil es offenbar so ist, dass diese Menschen, die das sagen, dann plötzlich eine Angst kriegen, straight zu sein. Es gibt für alles einen Begriff, Nils. Aber ich bin ja auch offen für alles.
Ich schien mir aber keine große Angst zu haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es war schön. Ich liebe einfach Karneval, gerade queerer Karneval. Ist auch immer eine große Freude. Ich gehe, wie gesagt, wir haben gerade eben kurz schon gesprochen, bevor es losging. Ich gehe auch gerne ins Kattwinkel, eine queere Kneipe im Herzen Kölns, wo man ganz wundervollen Karneval feiern kann. Also queerer Karneval ist auch mit der beste Karneval, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Da wird noch ordentlich gefeiert.
Ich liebe Karneval. Ich verpasse es leider dieses Jahr. Ich bin im Urlaub, aber mir tut es auch leid. Es ging nicht anders. Ich werde aus, wo bin ich denn? Vietnam. Südvietnam werde ich winken. Und,
keine Karnevalshochburg, muss man sagen.
Nee, nicht so ganz. Also da wird dir schunkelt, glaube ich. Wobei, das mache ich dann alleine mit mir. Und das blutet mir so ein bisschen das Herz dieses Jahr. Ja,
kann ich gut verstehen.
Aber gut, also wenn ich dann am nächsten Tag von allen wieder die Info kriege, was für einen schlimmen Kater die haben, dann bin ich doch fast ein bisschen froh, dann am Strand zu liegen.
Klar.
Naja.
Red dir das nur schön.
Ich mach das schon schön. Ja, es geht nicht anders. Ich weiß, weiß nicht, wie ich das überleben soll.
Karneval in Rio wollte ich auch schon mal erleben.
Das muss geil sein.
Aber es ist zur gleichen Zeit wie der Kölner Karneval.
Nee, das geht nicht.
Deswegen geht das nicht.
Das geht nicht.
Wird das für mich niemals stattfinden.
Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, vielleicht muss Rio dann einfach nach Köln kommen. Irgendwas müssen wir da schauen. Das würde ich mir auch immer gerne ansehen.
Ja, ich glaube, das ist super.
Boah. Warst du schon mal in Portugal, wollte ich gerade sagen, in Brasilien?
Nee, noch nicht. Du?
Nee, aber das steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall.
Ich hatte zuletzt Christina Del Rego hier.
Grüße.
Die ist ja Brasilianerin. Mhm. Und die hat so ein bisschen davon erzählt, wie es da so ist und so. Und das hat sich schon sehr, sehr stark angehört.
Habe ich auch letztens kennengelernt.
Die ist super.
Christina,
war die auch mal bei dir?
Nee, noch nicht. Aber jetzt, wo du sagst, liebe Christina, falls du das hören solltest, du bist herzlichst eingeladen.
Unbedingt.
Sehr
gut. Das fand ich so schön. Habe ich in mehreren Interviews mit dir gelesen und gehört. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sich geändert hat, aber du hast ganz oft erzählt, dass du dir wünschst, dass Barbara Schöneberger mal zu dem Podcast kommt. War sie mittlerweile da?
Nein.
Und bei mir sagt sie auch immer ab. Sie sagt, sie macht keine Podcasts. Und aber jetzt selber die ganze Zeit hier mit den Waffeln einer Frau den Podcast mag.
So, jetzt hast du zwei Leute, liebe Barbara, die mit dir immer eine Podcast-Folge. Und wir sind nicht irgendwer.
Wir würden auch ein Doppelinterview machen, ein NBE-Busenfreundin-Special.
So.
Interview mit Barbara Schöneberger.
Und hier auch wieder eine Einladung geht raus. Und jetzt, nachdem das Magazin leider eingestellt wurde, ich habe heute Morgen was dazu gelesen, hast du ja auch ein bisschen mehr Zeit.
Absolut. Keine Shootings mehr. Man sieht ja immer, wie sie diese Fotoshootings dafür macht. Und so. Die muss auch nicht kein Editorial mehr machen, keine Texte abnehmen.
Barbara,
es ist
nicht langweilig mit uns. Das können wir dir garantieren. Mit 100%. Und wenn es langweilig sein sollte, dann wird es nicht halt ausgestrahlt. So einfach ist das.
Ja, es ist wirklich, also Barbara Schöneberger, das muss wirklich passieren.
Ja, und es ist auch einfach, ich glaube, sie ist einfach wirklich sehr unterhaltsam und das macht Spaß.
Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt zusagt, uns beiden, und dann extra langweilig in der Sendung dann ist.
Das schafft die nicht. Da wette ich gegen.
Ja,
Die langweiligste Barbara Schöneberger wird es schaffen, unterhaltsam zu sein.
Ich muss immer,
was magst du denn an ihr so?
Ich finde, die hat etwas, das meine Mutter immer Mutterwitz nennt. Ich finde, die bringt von Haus aus so einen Humor und eine Scheißegal-Haltung mit.
Ja, finde ich auch gut.
Liebe, die ich wahnsinnig lustig finde.
Das ist so die hat so Funny Bones einfach.
Genau, gerade in Talks finde ich die ganz fantastisch. Und es gibt ich habe eine Szene von ihr seit damals eingebrannt in meinem Kopfkino. Sie hatte mal eine Sendung gemacht, eine ihrer ersten Sendungen, das war Blondes Gift. Das war so eine Sendung, die lief irgendwie so, ich weiß gar nicht, erst lief sie auf so einem ganz komischen Sender, den es nur kurz gab. Und dann lief es, glaube ich, noch eine Zeit lang im dritten, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es war am Anfang, hieß es irgendwie Sun TV oder so ähnlich. Das war so ein Sender.
Ja.
Der hat sich drei junge Leute eingekauft. Das war Barbara, das war Max von Thun hatte dann eine Sendung und noch irgendwer, weiß ich nicht mehr, aber so. Und da war eben Blondes Gift, war eine dieser drei Sendungen, die da liefen. Und du guckst manchmal so überlegen.
Ich überlege gerade, welcher Sender das war.
Ja, der hieß irgendwie so ähnlich wie Sun TV.
Lass dich davon nicht nicht irritieren. Ja. Ich guck manchmal irgendwie weird durch die
Gegend. Ich will noch nicht dich da irgendwie verlieren im Denkprozess.
Ich bin dabei, gerade nochmal rauszufinden auf die Schnelle, welcher Sender das war. Aber TM5, irgendwie sowas, irgendwas Blaues, 9, Scheiße hoch 9, habe ich mal, weil gab's noch.
TM3.
TM3.
TM3, nee, das ist der Frauensender. Das war der Frauensender.
Six ist der. Aber
ja, Six ging aus TM3 hervor.
Ach, guck an.
Ja. Ja. TM3 war der erste Frauensender. Da hatte zum Beispiel Jasmin Gerard ihre erste Sendung.
Wer ist denn das nochmal?
Jasmin Gerard ist jetzt eine Schauspielerin, die hatte damals eben auf TM3 ihre erste Sendung.
Okay.
War dann auch Moderatorin, hat auch Bravo TV eine Zeit lang gemacht.
Es klingelt,
Und jetzt ist sie vor allem Schauspielerin. So, und bei diesem Blondes Gift, da gab es dann eine Folge, da war dann eine Moderatorin von Giga zu Gast. Damals gab es noch Giga TV.
Ja. Das weiß ich nicht.
Und da waren ja auch 10 Moderatoren oder so. Die meisten von denen sind jetzt mittlerweile die Rocket Beans, aber dann gab es noch so 2, 3 andere, vor allem die Frauen. Keine von den Frauen durfte mit zu den Rocket Beans. Verschiedene Moderatorinnen daraus hervorgegangen. Und ich weiß leider nicht mehr, welche das war, aber es war eine dieser Giga-Moderatoren bei ihr. Und die ganze Sendung war charmant, wie immer, irgendwie ganz witzig und so, machen ja dann auch Spielchen, auch so ein bisschen Quatsch so. Und dann war so Talk und dann sagt Barbara zu diesem Gast, zu dieser Frau: Ja, ich habe auch gehört hier, das hat mir der Redaktion erzählt, dass du super gut Willi nachmachen kannst von der Biene Maya, den besten Freund von Willi. Die so, ja, das in der Redaktion sagen das alle und so. Und dann sagt Barbara Schöneberger, mach doch mal. Und dann macht sie das sofort, Maya, Maya und so. Und dann kriegt Barbara Schöneberger einen absoluten Lachkrampf in der Sendung. Und diese Moderatorin denkt halt so, weil sie es halt so witzig macht. Und dann sagt Barbara Schöneberger, das klingt überhaupt nicht wie Willi. Die verarschen dich alle seit Monaten.
Das
hat wirklich gar nicht so geklungen. Das war so eine lustige Szene.
Wie witzig
die ist mir bis
ist
heute, habe ich die trage ich in meinem Herz.
In dem Moment dann diese Situation zu brechen, es wäre aber auch total unlustig, wenn sie sagen würde, stimmt, ja, klingt so. Darum ist das alles vollkommen richtig, in dem Moment zu sagen, komm. Na. Lieber ehrlich sein. Na. Auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt Ärger
Die hat
kriege.
Dann auch mitgelacht und so, die haben dann ja. alle irgendwann nur noch gelacht.
Witzig,
das war wahnsinnig witzige
Geil.
Situation.
Das ja gut, es ist wie bei den DSDS-Kandidatinnen. Manchmal wirst du angelogen, ob das du gut bist in etwas. Und dann gehst du tatsächlich zu so einer Fernsehsendung hin und dann ja, ist dann eine neutrale Jury, die dir sagt, nein.
Ja, neutral bei der DSDS-Jury ist es natürlich auch.
Gut,
relativ. Ja, hast du diesen ganzen Skandal jetzt mitbekommen?
Mit Katja Krasavice.
Katja Krasavice.
Ja, habe ich. Und Dieter Bohlen. Ich habe das nur immer wieder so ein bisschen so aus dem Augenwinkel heraus gelesen. Aber gut, das wundert mich nicht. Da geht ja viel ab. Und,
ja, aber es ist ja, ich finde es so interessant, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, gerade auch was so eine Generation von Leuten wie Katja und so betrifft, die keinen Bock mehr haben, sich so einen Scheiß auch mitzumachen und da irgendwie so zu tun, als wäre alles cool und so.
Ja,
und
das ging auch zu weit einfach. Also es gibt auch einfach Grenzen, die dann auch ein Pop-Titan überschreitet. Und dann sollte man auch wirklich auch einfach sagen, nee, vielleicht ist es auch einfach vorbei. Vielleicht ist seine Zeit auch einfach bei DSDS vorbei. Ist DSDS an sich auch vorbei.
Das glaube ich auch.
Ich finde es sau unattraktiv, Menschen bloßzustellen im Fernsehen. Ja. Ich finde Formate geil, wo es mit einer Menschlichkeit einhergeht, wo man zeigt, was toll ist, was positiv ist. Ich bin satt, irgendwie Negativität zu sehen.
Was ist denn so ein Format, das dir da spontan einfällt, das so positiv ist?
Ich finde Dokumentation, ich gucke in letzter Zeit sehr viele Reisedokumentationen, das ist sehr positiv.
Über Vietnam, ja.
Warte mal, lass mich mal. Ich finde zum Beispiel, bin ein großer Fan von den Discountern. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung kennst. Genau. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich total genervt bin von so Internet, so InfluencerInnen, die immer alles zerreißen und zerpflücken. Ja. Die Leute sehen und dann sie öffentlich anprangern und an den Pranger stellen. Mhm. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich weiß, dass es gut gemeint ist und dass man einen Lerneffekt daraus ziehen soll, aber ich kann es nicht mehr sehen. Es ist mir zu negativ. Mich zieht das so runter alles.
Das ist aber ich habe das Gefühl, das ist ein allgemeines Gefühl, das gerade so überall entsteht und brodelt, dass die Leute alle denken irgendwie so, ja, es gibt valide Kritik, es gibt auch Leute, die sich scheiß verhalten, das muss man outcallen und so weiter. Ja, aber wir müssen auch mal jetzt langsam einen Weg finden, wie wir alle irgendwie zusammen das Ding hier geregelt kriegen.
Absolut, absolut. Und darum ziehe ich mich zunehmend so ein bisschen aus dem Internet zurück. Bin einfach so müde von Instagram und Co. Und das ist so blöd, weil ich habe so eine großartige Hörerinnenschaft, die natürlich auch irgendwie was sehen will. Aber ich bin so müde davon.
Ja.
Und das geht nicht nur mir so. Also in meinem Freundeskreis sind auch einige, die sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, dass ich hier auf dem Klo sitze oder mit wem ich wieder essen bin und so. Und ich bin wirklich, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also ziehe ich mich irgendwann ganz raus aus dem Internet, also aus Social Media?
Ja.
Also mich persönlich hat das auch mental sehr, sehr, sehr mitgenommen, diese Vergleiche und was weiß ich. Und also ich fühle mich damit auch dann irgendwie wieder unwohl, wenn ich sage, okay, jetzt verlierst du zunehmend FollowerInnen, weil du nichts machst. Mhm. Aber ich sage mir, davon kann nicht meine Gesundheit abhängen.
Hast du einen TikTok-Account?
Ja. Leider. Leider, ja.
Spielst du den? Also benutzt du den auch
hin
richtig?
Hin und wieder, wenn ich mal so Hochs habe, wo ich sage, oh, ich habe jetzt so viel Kreativität in mir, die muss raus.
Ja.
Aber ich konsumiere viel, 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 viel zu viel.
Ja.
Aber auch das müsste ich theoretisch eindämpfen. Meine Lebenszeit geht darauf. Also 90% würde ich sagen. Rest esse ich und schlafe ich.
Ja. Also, gute Aufteilung.
Oder bin ich bei Nils. Aber bist du aktiv?
Nee, aktiv gar nicht. Also ich habe es immer mal wieder versucht, aber dann habe ich gemerkt, irgendwie dieses, ist einfach euch ab, das, schon das Handling ist nichts für mich. Also die irgendwie da Videos zu machen und
dann
will ich
damit
das so,
Daumen drauf.
Ja, ich will es dann auch so schneiden und dann denke ich mir so, hä, aber wo kann ich denn jetzt hier? Und dann
wofür?
Ist irgendwie,
wofür
nee,
auch?
Nee, ja, weil es dann auch nicht so funktioniert, wie ich will. Und
ja,
dann denke ich irgendwie so, okay. Und jetzt mache ich, ist wirklich so, das TikTok ist für mich mein Klo-Medium. Wenn ich am Klo sitze, dann lasse ich TikTok laufen und ansonsten gar nicht.
6-Sekunden-Regel. Also alles, was länger als 6 Sekunden ist, ist langweilig. Ja.
Ja. Und deswegen, dafür ist es perfekt und ansonsten vermisse ich das auch nicht.
Eigentlich komisch, ne? Wir machen Podcasts, die ja im Schnitt 30 Minuten und länger gehen. Das ist ein Medium, was wirklich lange ausgedehnt erzählt wird.
Ja.
Und dann gibt es so Situationen, wo wir dann 6-Sekunden-Videos, also es ist irgendwie, das passt ja eigentlich gar nicht so zusammen, ne? So TikTok und Podcast.
Das ist so eine Generationenfrage, oder?
Ja, voll.
Also ich glaube, Podcast ist so quasi ab 20-somethings aufwärts. Die hören das jemals.
Ja.
Vor allem auch lange Arbeitswege und den ganzen Scheiß, wo sie das irgendwie hören.
Ja.
Und TikTok ist halt für die Kids irgendwie in der Schule 5-Minuten-Pause so viel Content wie möglich konsumieren.
Krass,
und so.
Oder?
Ja. Das macht das ja irgendwie Sinn.
Naja,
TikTok. Aber ich check's einfach nicht. Und es ist irgendwie, also das zu machen, da ist immer so ein Effort drin, wenn ich das sehe, wie aufwendig die manche Videos von denen sind.
Ja, und wie erfolgreich dann die Elevator Boys sind und so. Und ich gucke mir das so gerne an und denke mir, ja, ihr seid zu Recht da, wo ihr seid, weil ihr einfach geil seid. Und ich liebe euch. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal meine Sexualität ändern, um euch einfach ein Fangirl zu euch zu sein.
Aber die sind natürlich, die haben vor allem die Attraktivität der Jugend, bringen die natürlich mit. Ja. Dieses schöne, das ist so toll, so junge Leute, wo man so richtig merkt, da müssen sich auch noch gar nicht viele Gedanken gemacht werden. Irgendwie. Das ist sehr attraktiv.
Ja, und die prägen auch ein Männerbild, finde ich.
Ja.
Und das ist so schön, das gucke ich mir gerne an. Ist wie bei Harry Styles, das ist ja auch die gleiche Generation, die gerade so schön Seiten zeigen, die so non-gender-konform sind, was ich liebe, wirklich.
Ja, ja.
Finde ich schon auch.
Aber findest du die Elevator Boys so?
Wie heißt der? Jacob Rott? Heißt der so?
Ich weiß nicht, wie die Einzelnen heißen?
Nee, ich weiß nur den. Und diesen Tim Schäcker. Tim Schäcker.
Das sind jetzt schon zwei.
Dann hört es auch auf, glaube ich. Tim Schäcker ist der mit den wunderschönen Zähnen, die aussehen, als würde er sie einmeißeln lassen. Und Jacob Rott ist der, der irgendwann, ich glaube, der wird nie graue Haare haben. Der wird immer schwarze Haare haben und hat immer sehr schöne Ketten an und Crop Tops, glaube ich. Weißt du, was ein Crop Top ist?
Ja, ja, klar. Ja? So ein abgeschnittenes Oberteil.
Voll, genau. Ja, gut, es läuft doch hier. Von wegen hier zu alt.
Und Crop Tops hatten wir auch schon in den 80ern.
Deswegen. Stimmt. Also, die sind einfach nur wiedergekommen.
Ja, klar.
Hattest du auch Buffalos? Wow, wir switchen hier wieder.
Ich hatte zu Viva-Zeiten Buffalos, als ich mit 17 bei Viva angefangen habe.
Du hast bei Viva, stimmt, das habe ich auch genutzt.
93 war das, ja. Wie geil
ist das eigentlich?
Und war ja einer der ersten drei Moderatoren. Und da.
Nils, ich habe Fragen.
Ja, du kannst mich alles fragen, aber da hatten wir so ein Styling eben, die uns immer ausgestattet haben mit Klamotten. Wir hatten noch immer einen vollen Schrank. Du bist zur Aufzeichnung gekommen, hast wieder neue Klamotten im Schrank. Du hattest einen eigenen Schrank, der immer voll war mit neuen Klamotten.
Oh mein Gott.
Und da waren immer.
Wie so ein Engelschor bitte
total,
einblenden.
Ja,
jetzt.
Total. Und da waren immer Buffalos drin, immer neue Buffalos mit so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Plateausohlen
wir
und so. Und die habe ich immer getragen.
Von einer Zeit 90er dann.
93, 94. Also jetzt dieses Jahr ist 30 Jahre Viva, Ende des Jahres.
Ich liebe Viva, ich liebe MTV, ich habe alle Musiksender geliebt. Das war für mich der Inbegriff von Musik. Da hat man sich gefreut auf Musik, wenn man wusste, es kommt irgendwann ein neues Musikvideo raus. Hier der Release von, keine Ahnung, Blümchen, neues Song. Ich war großer Blümchen-Fan.
Was ist dein liebster Blümchen-Song?
Es ist vorbei.
Ja.
Das war und ich bin wieder hier.
Mhm.
Ja. Also Blümchen war dann auch öfter da. Du hast Jasmin Wagner natürlich getroffen.
Aber mein Lieblingssong war Eisblumen aus Eifersucht.
Eisblumen.
Hängen an meinem Fenster. Jede Nacht liege ich wach und ich sehe Gespenster.
Okay, wow. Ich wusste nicht, dass ich das noch weiß.
Ich war großer Blümchen-Fan. Aber Gib mir noch Zeit ist natürlich fantastisch.
Gib mir noch Zeit. Und da war eine harte Message hinter, ne? Nämlich nicht jemanden zum Sex zu drängen.
Natürlich.
Also das war schon richtig gut.
Ein kleines bisschen nur. Gib mir ein Küsschen und dann geh
wieder
heim. Lass mich bitte allein. Heute Nacht bin ich noch nicht so weit. Bitte gib mir noch Zeit. Da gab es ja später dann da gab es ja die härtere Version von.
Ja,
das war
natürlich.
Dann Sam & Jonah. Kennst du dich an Sam & Jonah erinnern?
Ja.
Deutschsprachige Girlgroup.
Ja,
wird es heute passieren? Wird was laufen zwischen ihm und mir? Wird es so wie alle erzählen? Oder werde ich mich voll blamieren? Die waren super.
Warte, ich habe keine Melodie dazu, aber der Text, der kommt mir irgendwie bekannt. Summer Jonah, war das nicht Produkt einer Casting-Show? Nee, ne? Das gab es noch nicht.
Nee.
Weißt du, erinnerst du dich an die erste Popstar-Staffel dann?
Ja klar, No Angels.
Ja, und da habe ich letztens einen Clip gesehen dazu, wie sie das erste Mal Daylight in Your Eyes gehört und vorgespielt bekommen haben. Total toll. War auch wirklich die beste Staffel ever.
Ja.
Danach ist es den Bach runtergegangen. Luca Pagadi, was hatten wir noch?
Ja gut, danach kam noch Roses, das war noch okay.
Overground Roses war noch so,
war zweite Staffel, genau. Aber dann wurde es natürlich ganz schnell sehr albern. Also Luca Pagadi war super weirde Staffel, muss ich ehrlicherweise sagen.
Overground
und wie hieß die Frauenband? Das waren dann zwei Bands. Das waren dann Overground und hier mit der blonden Tänzerin, die war super. Room 2012, das war
oh
auch ganz furchtbar.
Queensberry,
genau.
Ja, oh, genau. Wir hatten einen geilen Song, Hot Summer.
Obwohl, Queensberry war, glaube ich, auch nochmal eine Einzelstaffel. Ich glaube, eine, die bei der Band in der Overground-Staffel war dann noch bei Queensberry. Aber ich weiß, dass bei der Overground-Staffel haben dann Overground auch gewonnen, aber die sind quasi, die Idee der Staffel war, dass die ganze Zeit eine Girl-Group gegen eine Boy-Group antritt.
Ah, okay.
Und dann war Overground,
gegen Boys.
Genau, dann war Overground die Gewinnerband, sozusagen die Boy-Group. Aber da gab es dann, glaube ich, auch noch eine Girl Group. Aber Queensberry, eine von Queensberry war in dieser Overground Boy Group.
Ja, und ich habe noch einen Song im Ohr von Queensberry. Und der war auch ganz gut. aber nichts im Vergleich zu No Angels, ja, natürlich.
Okay. Aber Queensway war ja Gabby auch noch, die war ja immer sehr witzig.
Nee, das sagt mir gar nichts mehr. Ich hatte letztens lustigerweise Eloy de Jong im Podcast von Caught in the Act.
Ja. Du hast auch erzählt, du hättest einen Caught in the Act Poster an der Wand gehabt,
ja,
aber weil man das so hatte oder warst du auch Fan?
Nee, weil man es so hatte.
Ja.
Ich war nicht so der Fan.
Wer war also deine liebste Boygroup?
NSYNC. Und ich war da sehr alleine.
Deswegen haben wir ihn dir heute, wir stellen ja unseren Gästen immer Fotos von Vorbildern oder Leuten, die sie inspiriert haben.
Das fand ich toll gerade.
Wir haben hier Aaron Carter hingestellt, weil du nämlich auch erzählt hast, dass du Aaron Carter Bettwäsche gehabt hast.
Traurig, aber wahr. Ja.
Aber dann warst du sehr wahllos in der
Aaron Carter Bettwäsche
Con the Eggpot.
Ja, also das auch. Nee, aber ich habe in meinem Tagebuch vorgestern nochmal geblättert und da habe ich dann jeden Tag irgendwie eine neue Boygroup geliebt.
Ja.
Aber Aaron Carter.
Da. Oh, Charlotte. Ja, Charlotte hat geschrieben.
Die Preluders. Aber auch
Preluders. Das war's. Oh, Halleluja.
Wer hat sich den Namen ausgedacht?
Ja, Riesen.
Und hat er noch seinen Job, derjenige? Hoffe ich nicht.
Preluders.
Wow. Aber Prelude.
Ja,
ich habe wegen Lüder.
Ja, das ist dann Stecken mit drin natürlich, aber.
Ja, im wahrsten Sinne. Aber, okay.
Overground ist ja auch eine der beschissensten Ideen, die man haben kann als
Bandname. Die Extended Versions. Okay, cool.
Ja. So, Entschuldigung, wir waren aber bei dir Caught in the Act wahllos. Ja.
Genau, Aaron Carter war mein großes Vorbild. Ich war großer Fan und bin sehr traurig gewesen, wirklich traurig. Also jetzt nicht nur, weil jemand das so sagt, ich war wirklich traurig, als ich erfahren habe, dass er tot ist.
Das ist auch sehr tragisch. Das ist abgesehen davon, dass es bei dem Typen zu einem einfach leid, weil man merkt, der hat das irgendwie nie verpackt gekriegt und so. Aber andererseits natürlich ist das ja dann für dich auch besonders tragisch, weil das eben man so ein Stück Kindheit weggeben
muss. Ja, und ich war in Erlangen, ich hatte einen Live-Podcast da und dann habe ich das im Nachgang gelesen und mich hat das wirklich so umgehauen, dass ich danach keinen Bock mehr hatte, was mit allen trinken zu gehen. Weil ich gesagt habe, sorry, ich finde das gerade voll schlimm. Und dann alle so, Ricarda, ja, verstehen wir, es ist aber auch jemand, den du nie gesehen hast, ne? Und der gehört nicht zu deiner Familie. Da sag ich, ja, aber ich habe eine besondere Verbindung zu dem, weil der mich durch meine Identitätsstruggle gebracht hat, mehr oder weniger. Ich habe mich so an dem orientiert, weil ich sein wollte wie der. Ich wollte auch irgendwie Junge sein damals und wollte mir die Haare so machen und habe mir so eine Latzhose gekauft und mir so ein R drauf gestickt. Er hatte das mit einem A. Und habe gedacht, das bin ich. Dieser Mensch ist so wie ich. Und darum tat mir das so ein bisschen weh, so einen Tag.
Ja.
Auch wenn sich das weird anhört. Das
ich finde, das hört sich gar nicht weird. Ich finde das sehr relatable. Aber
wir hatten ja nichts.
Aber NSYNC, das war schon irgendwie, ich weiß nicht, waren irgendwie.
Die waren scheiße.
Ja,
also früher
unangenehm.
Waren die nicht cool.
Es gibt auch eigentlich keinen Hit von NSYNC, oder?
Bye, bye, bye.
Stimmt.
Bye, bye, bye. Das gab Dance for Fans. Und wegen dieses Liedes bin ich in eine Tanzschule gegangen und wollte Bye, bye, bye lernen zu tanzen. Es war gruselig, sagen wir, wie es ist. Und ich habe es auch nicht richtig bis zum Ende gemacht. Ich habe 2 Stunden mitgemacht und habe dann gesagt, ich kann das hier nicht, bin Körperklaus. Aber NSYNC war meine Band und alle anderen waren Backstreet Boys.
Warst du mal einen Moment lang World to Part-Fan?
Nein.
Bed and Breakfast?
Nein. Take That?
Take That ist natürlich sophisticated.
Take That war zu früh. Da war ich noch nicht. Ja. Da habe ich noch mit
meine,
Plätzchen gespielt.
Maria, meine Frau, die war E17-Fan.
Kenne ich auch noch.
Bitter.
Ja.
Die Bad Boys.
Ach so, ja, ist das so?
Naja.
Aber trotzdem als Boygroup.
Als Boygroup, aber das waren halt so richtige Engländer. Und der eine von E17 hat dann zum Beispiel mal im Interview gesagt, ich habe letztes Wochenende 12 E genommen. Und alle so, und du
also Ecstasy?
Ja, genau.
Also okay, gut.
Ja, damals hat man dazu immer gesagt.
Ah, okay. Ah, ja, gut. Ja, nee, das
so
hätten die Backstreet Boys nie gemacht.
Nee, das
hat Aaron Carter zuletzt gemacht, aber wahrscheinlich auch nie so wirklich drüber geredet.
Ja, schon tragisch
der
mit dem
Arme.
Dieses Jahr.
Ja, der tat mir richtig leid, was da auch zwischen den ganzen Familienmitgliedern immer abging und mit Nick Carter. Also du siehst, ich bin wirklich sehr tief in dieser TikTok-Falle drin.
Ja.
Aber das ist furchtbar für jemanden, auch so als Kind mit in diese Welt reingezogen zu werden. Der hatte ja gar keine Chance zu sagen, nö, ich würde mich erstmal gerne selber finden.
Ja.
Also das hat auch Eloy im Podcast gesagt, dass der da immer so rumrannte und irgendwie so mehr oder weniger gezwungen wurde, da seinen Job zu machen. Der war 6, als er angefangen hat. Das ist schrecklich. Da wird dir alles an Kindheit genommen.
Ja, das ist vor allem auch im Hinblick, also jetzt bei Eloy, bei Aaron Whistle ist nicht, aber bei Eloy, und das fand ich auch interessant, hat er auch ein bisschen drüber geredet, dass sein Vater zum Beispiel Schwule gehasst hat und das immer zu Hause irgendwie erzählt hat und dass er das in der Band auch erstmal nicht so richtig rausleben durfte und rauslassen durfte und so. Und das ist so weird, dass, weil wir, wenn wir jetzt heute so auf die 90er, auf die schrillen, wilden, bunten 90er zurückblicken, Love Parade, Hedonismus, das ganze Gedöns, alle Fernsehsendungen voll mit Sexsendungen, also wahre Liebe, Liebe Sünde, Piep und so weiter, alles Sendungen über Sex, die täglich liefen irgendwie, hat man immer so das Gefühl, so, ja, das war so wirklich eine Zeit, wo alles irgendwie liberal wurde und frei wurde und so, aber was Queerness und sowas betrifft, gar nicht. Never. Also,
stimmt, da hast du vollkommen recht, das mir irgendwie, also diesen, das habe ich mir auch gar nicht gesehen. War Piep übrigens die Show, wo sich Verona Feldbusch damals noch die Nadel sich die Brüste hat wiegen lassen?
Nee, das war so eine Sat.1-Show, die hieß irgendwie Kamikaze oder sie hatte irgendwie so ein, oder Banzai, die hatte so einen
gut,
japanisch klingenden Namen.
Gut, dass du das alles weißt, ist das geil.
Das habe ich wirklich hautnah alles mitbekommen damals. Das war so eine Sat.1-Show, die sollte so ein bisschen wild und weird und so japanisch sein sozusagen. Da wurden dann die ganze Zeit komische Spiele gemacht, unter anderem eben, wo Nadel ihre Brüste hat wiegen lassen. Piep hat sie ja nach Verona Feldbusch moderiert und Verona Feldbusch hat Piep ja nach Amanda Lear moderiert. Ich war da damals zu Gast, als es noch Amanda Lear moderiert hat. Und da war es noch cool. Da
wie war das? Du bist in eine Sexshow gegangen. Das ja. Muss ja dann zu dem damaligen Zeitpunkt ein Ding gewesen sein.
Ja, das war halt eine Talkshow, wo es eben hauptsächlich um so schlüpfrige Themen ging. Ja. Ich hatte tierischen Spaß, aber ich war auch 17 oder 18 oder so. Und bin dann dahin und war natürlich der lustige junge Vogel. Amanda Lear, die hat, glaube ich, ihre Fragen geschrieben bekommen. Ich weiß nicht, ob sie so richtig wusste, was sie da alles gesagt hat, weil sie auch spricht gar nicht so gut Deutsch, so diese Französin. Und hat sich da so ein bisschen gerade gebrochen, irgendwie die Fragen gestellt. Und die mochte mich aber irgendwie. Die hatte irgendwie so einen Softspot für mich. Und während der Sendung wurde Prosecco gereicht. Und ich hatte bis dato noch nie groß Prosecco getrunken. Gar nicht. Und dann habe ich den da getrunken und gedacht, das ist aber lecker, weil ich kannte so Sekt, den mochte ich nicht, aber der Prosecco war irgendwie lecker. Ja. Und dann habe ich so viel getrunken, dass ich während der Sendung besoffen wurde. Weil ich die ganze Zeit, die haben mir dann immer wieder einen neuen gebracht. Und dann
die Schweine, die haben gesehen, dass das wirkt.
Ne, pass auf. Ja. Da haben sie mir die ganze Zeit Prosecco und ich habe so einen nach dem anderen, habe die sehr schnell ausgetrunken. Oh, lecker. Und so habe gar nicht gemerkt, dass ich so immer lockerer wurde, in Anführungsstrichen. Und irgendwann die hatten mal so einen Kellner, der immer in so einem Unterhöschen da rumlief. Das war so Sexshow eben. Und dann kam der und bringt mir wieder ein Getränk, gib mir das, ich trinke das. Und dann war das Wasser. Hat die Redaktion mir Wasser bringen lassen.
So schlimm war es.
Ja. Aber jetzt live in der Sendung, ich trinke das. Boah, das ist ja Wasser, bring mir sofort wieder Prosecco.
Die haben sich in der Regie wahrscheinlich gedacht, so jetzt müssen wir das auswechseln, es wird immer schlimmer. Ja. Gib dem Jungen bitte Wasser.
Ja, ich habe dann wieder Prosecco bekommen.
Und danach?
Wir haben alle sehr gelacht. Ich war auch sehr charmant dabei. Also, es ist ja, ich
also solange du da nicht irgendwas...
Ich bin Gott sei Dank kein Unangenehmer betrunken, ne? Sondern es geht irgendwie immer noch ganz gut.
Ja, da geht es ja auch darum, schlüpfrig zu werden wahrscheinlich insofern. Also Win-Win.
Aber ich denke da gerne an zurück, das war lustig, ich hatte da irgendwie Spaß, das war irgendwie total angenehm mit dir.
Warst du nicht eigentlich der coolste Mensch ever, dass in der Zeit, als du Viva-Moderator warst? Das muss doch total für Neid gesorgt haben in deiner Schule oder für Ansehen.
Ja, nee, klar. Also natürlich hat das für Neid auch gesorgt. Ich bin dann aber auch nicht mehr so oft zur Schule gegangen. Ich habe dann auch die Schule abgebrochen, weil das nicht mehr interessant
Viva halt.
War.
Ja. Okay, ja.
Aber da war das, also es ging noch einigermaßen, die kannten mich ja auch alle und deswegen war es irgendwie, ich glaube, für die wenigsten überraschend, dass ich dann da irgendwie so lande.
Krass.
Aber ich habe natürlich, wie gesagt, ich war 17, als ich angefangen habe, dann bin ich so ein Jahr später, also Viva ging im Dezember, glaube ich, auf Sendung. Ein Jahr später bin ich 18 geworden im Oktober und ich fand es natürlich, es hat totalen Spaß gemacht. Ich will es nicht missen. Es war eine super Zeit, weil als 17-Jähriger plötzlich beim Fernsehen zu sein,
Bestes. Das
ist, da kannst du machen, was du willst.
Ja.
Aber es ist natürlich auch schwer für dein Umfeld, dich da so ein bisschen vor dir selbst zu schützen und zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass, also ich würde sicherlich auch eine Phase gegeben haben, in dieser ganzen Zeit, wo ich irgendwie so eine Art Höhenflug hatte, wo ich
glaube,
so,
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Naja, also es gab auch Freunde, die so interveniert haben. Also ich habe auch mit meinem Bruder zusammen gewohnt, der hat mir auch irgendwann mal, hat mich auch irgendwann mal auf den Topf gesetzt. Oder damals war Heike ja meine beste Freundin, die hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, was ist denn los mit dir? Was erzählst du hier für eine Scheiße und so, komm mal klar und so. Also die haben mir das dann immer alle gesagt und dann habe ich mich auch wieder beruhigt und so und dann ging das auch einigermaßen. Aber trotzdem war natürlich wie soll man das sagen? Das
war ein anderer Lifestyle.
Ja, der Anspruch an das Berufsleben und wie ich das angegangen bin, war natürlich extrem undurchdacht. Also, wenn ich jetzt heute denke, wenn ich wenigstens so 2-3 Jahre älter gewesen wäre, wenn ich wenigstens die Schule fertig gehabt hätte und gesagt hätte, jetzt muss was passieren und es wäre dann gekommen, dann wäre, glaube ich, vieles ein bisschen anders gelaufen und vielleicht nachhaltiger vor allem. Also, weil ich habe natürlich alles hinter mir verbrannt, weil es mir egal war. Und wenn ich ein bisschen mehr Lebenserfahrung gehabt hätte, hätte ich vielleicht mehr gecheckt, da was draus zu machen, sozusagen.
Meinst du Kohle verbrannt oder hast du auch...
Kohle weiß ich gar nicht, ob es so sehr um Kohle ging, aber eben eine Karriere draus zu machen. Also ich war dann mit DSF danach.
Ja.
Das hat auch totalen Spaß gemacht. Ja. War ich auch noch quasi genauso lange wie Viva, auch 4 Jahre. Aber das hat natürlich überhaupt keiner mehr geguckt. Also es nimmt ja keiner wahr. Eine Fun-Sport-Sendung im DSF, egal wie gut die war oder wie viel Spaß die gemacht hat. Und danach war dann auch völlige Funkstille. Da ist dann einfach gar nichts mehr passiert.
Und ist das dann nicht eigentlich so dieser harte Prall in die Realität wieder? Ist das dann richtig schlimm? Also hat man dann so ein wirkliches Down? Wird man depressiv?
Ja.
Wenn man so ein High hatte, ja, mit also Viva und Co.?
Ich glaube, ich habe das ein paar Mal hier schon erzählt, irgendwie wie das damals für mich war. Ich bin dann Vater geworden, genau zu dem Zeitpunkt, als okay. Das alles vorbei war. Und das war kein gutes Zusammenkommen von Zeitpunkten irgendwie so, weil da habe ich mich natürlich dann auch noch total überfordert mit gefühlt. Gleichzeitig hatte ich plötzlich keinen Job mehr und keine Karriere mehr. Meine Managerin hat zu mir gesagt, du Nils, ich liebe dich, aber ich weiß nicht mehr, was ich von dir managen soll, deswegen trennen sich unsere Wege hier und so. Und das alles zusammen war natürlich das größte Loch, in das man irgendwie mit Mitte 20 fallen kann. Okay. Und da habe ich mich dann so durch verschiedene Sachen irgendwie wieder ein bisschen aufgerichtet und es hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Also es hat alles schon so seine Zeit gebraucht, um sich auch wieder selber zu mögen einfach.
Krass. Ich glaube, dieser Reset und dann erstmal sich so eine Ruhe zu gönnen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich die Kraft wieder neu zu beginnen. Das ist krass.
Ja, das Problem ist ja, Ruhe gönnen und Ruhe aufgezwungen bekommen. Ist natürlich, der Unterschied ist natürlich wahnsinnig schwer für einen selbst auszumachen. Also quasi in dieser erzwungenen Ruhe, sich selber Ruhe zu nehmen, das ist ja quasi das, was ich dann lernen musste oder machen musste, um da irgendwie, um wieder zu mir selbst zu finden, auch wenn das esoterisch klingt, aber das war quasi die schwierige Aufgabe, die ich da irgendwie.
Oder auch wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Selbstzweifel und irgendwie sich selber zu hinterfragen die ganze Zeit, ob man gut genug ist, das habe ich persönlich auch ganz oft.
Ja, habe ich auch immer noch, ist riesig. Also seitdem ist das bei mir und ständiger Begleiter.
Ja, und ich auf der einen Seite glaube ich, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn man das hat.
Glaube ich auch.
Wenn man dann irgendwie immer, also nie irgendwie an den Punkt kommt zu sagen, ich bin geil, ich gehe hier mit dicken Eiern durch die Stadt. Auf der anderen Seite verbaut es einem auch viel, glaube ich.
Naja, man beneidet die das tun, die mit dicken Eiern durch die Stadt gehen. Da denkt man manchmal, oh, das würde ich auch manchmal gerne.
Ja,
würde ich manchmal,
ist so.
Ich fände es auch schön, wenn mir manchmal alles so egal wäre, alle um mich rum, dass ich so durch die Stadt. Ich
werde nie an den Punkt kommen. Niemals.
Ich wahrscheinlich auch nicht. Andererseits freue ich mich darüber, dass ich so eine Dankbarkeit und so,
voll.
So in mir habe für alles, was mir passiert. Das ist ja irgendwie auch schön.
Ich finde das auch total. Immer wenn ich auch Leute aus der Branche, aus der Medienbranche treffe und die irgendwie so auf dem Boden geblieben sind, finde ich das immer wahnsinnig nett. Ja. Ich finde das immer wahnsinnig stark. Also das zeugt von einem starken Geist, würde ich mal sagen, wenn man irgendwie nicht zum Arschloch wird.
Ja.
Und das finde ich immer mega schön, wenn man dann mit so einer Demut an Themen rangeht. Genau. Und selbst nach Jahrzehnten Erfolg in dieser Branche trotzdem noch irgendwie menschlich bleibt. Das finde ich so schön und sehr, sehr inspirierend bei Menschen, wenn die dann trotzdem noch Interesse an anderen haben.
Total.
Nicht nur an sich selbst.
Na, total.
Ja.
Das sind die auch. Das finde ich auch immer schön, so Leute zu treffen. Das ist,
aber leider gibt es sehr viele, die andere Attribute.
Die andere Seite der Macht.
Ja, ja. Die sich selber so geil finden und irgendwie, wie gesagt, also manchmal denke ich mir, nee, kann ich nicht.
Ja, das denke ich manchmal auch, aber es gibt auch die Fälle, die sind wahrscheinlich seltener als die anderen, aber es gibt auch Fälle von so Leuten, wo ich das aufrichtig bewundere, wo ich das ganz toll finde, wenn sich jemand so geil findet und mir das die ganze Zeit sagt. Das ist etwas, was, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, vielleicht hat er die gleichen Zweifel wie wir, wenn
muss,
das Licht aus
muss
ist.
Irgendwas anderes
aber sein. Jemand, der sich so präsentiert als, hallo, da bin ich, das finde ich ganz oft auch ganz bewundernswert, ganz, also wenn die das
mit
einem gewissen Charme machen.
Weil ich darauf neidisch bin, ich hätte das auch gerne, aber ich schaffe das nicht, mir das anzueignen.
Ja, ich versuche das aber immer wieder, ich will das auch können. Also ich finde das toll, wenn man das schafft, das so zu verkaufen, dass es eben nicht arschlochig rüberkommt irgendwie, das ist schon was Besonderes.
Ja, so ein paar Leute habe ich kennengelernt, da dachte ich, nee, brauche ich nicht, das ist okay, wie ich bin. Und dann gibt es auch Leute, wo ich sage, boah, geil, hast du gut gemanagt, hast du dich gut verkauft. Ich glaube, ja, das ist auch immer so eine Sache, ne? Wer weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht, innen aussieht. Ja, aber
weiß keiner.
Das weiß keiner. So.
Sag mal, übrigens hinter den Kulissen. Wir müssen ja hier eine ganz furchtbare Wahrheit droppen an dieser Stelle über Sherlock Homo, wie du dich selber auch nennst.
Fand ich lustig.
Nennst.
Wahrscheinlich die Einzige, die das lustig findet.
Gag. Ich fand's auch gut.
Ja,
wir haben
ne?
es heute nochmal ausgepackt.
Du.
Und zwar gibt es eine bittere Wahrheit, die an diesem Tisch ausgesprochen werden muss. Ich kann dich leider nicht davor verschonen und unsere ZuhörerInnen und ich vor allem und du natürlich, wir müssen da jetzt alle durch. Ist nicht leicht, aber Ricarda, wir reden so viel und gerne über, über die schönste Stadt der Welt, über Köln am Rhein und wie schön es da ist und so weiter und so fort. Aber du kommst gar nicht aus Köln. Du lebst da jetzt schon sehr lange, sehr glücklich, aber du kommst aus einer ganz, ganz anderen Stadt, aus einer ganz anderen…
Aus Mordor.
Aus Mordor. Aus einem Schattenreich, möchte man sagen. Ja.
Bahngleis Dreiviertel. Ja.
Du kommst nämlich aus, wir sprechen es einfach aus an der Stelle, du kommst aus Düsseldorf.
Ja, daher komme ich.
Also du bist aufgewachsen.
Lass es wirken kurz. Ja. Habt ihr es alle verdaut?
Ich hoffe es. Du bist ja aufgewachsen, bist zur Schule gegangen und so weiter und fort. Bist du dann direkt nach der Schule nach Köln gegangen? Oder?
Nee, ich bin zuerst nach Würzburg gezogen, um da Political and Social Studies zu
und
studieren.
Staatswesen.
Das kam danach, Staatswissenschaften. Ah. Ich sag mal so, das war nicht geplant. Meine Eltern haben gesagt, Ricarda, mach was, weil sonst sind wir böse auf dich. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann nehme ich jetzt irgendwas, was kein NC hat, weil meiner zu schlecht war. Und dann habe ich, das war ein neuer Studiengang, der gerade irgendwie angefangen hat. Und habe ich gesagt, komm, egal.
Bist du Einzelkind?
Ja.
Und gleich die traurige Stimme aufgelegt.
Absolut, ja. Und die kleine Violine spielt auch im Hintergrund, falls du hörst. Und dann habe ich das gemacht. Ich wusste aber von Anfang an, das ist nicht das, was ich machen will. Ich will Unterhaltung machen. Ich will mir was ausdenken. Ich will was schreiben. Ich will, wenn ich gewusst hätte, dass es Podcast gibt, hätte ich schon da einen Podcast gemacht. Ja. Ich habe das gemacht, weil ich meinen Eltern Gefallen tun wollte. Und da habe ich 6 Jahre verloren durch meine Eltern.
Aber hätte es nicht einen Studiengang gegeben, der sozusagen näher an Unterhaltung gewesen wäre als Political Studies?
Ja, alle. Ja, wahrscheinlich eben. Alle, ja, selbst eben. BWL. Ja. Ich weiß nicht, ich war dumm. Ich war einfach nur dumm. Ich habe einfach gesagt, ja. Das
klingt ja erstmal interessant.
Ja, das klingt gut. Ja. Und ich habe auch tatsächlich in den Modulen, ich habe mir dann auch mal einen Blick in die Struktur dieses Studiums gegönnt. Und da stand dann drin, großer Anteil Medienwissenschaften. Ah, ja. Und das stimmte gar nicht, weil das war dann einfach nicht so. Dann habe ich das halt nicht gehabt. Aber ich habe nur deswegen diesen Studiengang gewählt, weil ich das so spannend fand. Ja, aber am Ende des Tages will ich gar nicht so darüber lästern, weil es hat mir schon viel gebracht, weil ich irgendwie viel gelernt habe und auch so fürs Leben habe ich gelernt.
Organisieren sozusagen.
Nicht zu organisieren, das fällt mir bis heute noch schwer, aber das war nicht verkehrt. Aber ich hätte tatsächlich lieber bei Viva moderiert, sagen wir es so.
Aber,
und alles Verbranntes hinter mir gelassen.
Aber Würzburg ist eine gute Stadt.
Ja, voll.
In Würzburg, ich war früher sehr oft in Würzburg.
Ja,
wir sind immer zum Feiern gefahren.
Was?
Ins Airport.
What? Okay.
Und einer meiner besten Freunde lebt in Würzburg. Der hat im Airport eine eigene Bar gehabt.
Ach, krass.
Und der hat dann später immer aufgelegt. Mit dem hatte ich ein DJ-Team. Der hat dann später in Würzburg immer im Studio aufgelegt.
Boah.
Und mit dem habe ich auch 2-3 Mal da aufgelegt.
Boah.
Und
das ist geil.
Mit dem habe ich heute noch Peter aus Würzburg. Schöne Grüße.
Peter
Mensing. Deswegen war ich ganz oft in Würzburg. Also
ich mag die Stadt, ich liebe diese Stadt. Das ist auch wie Aaron Carter Teil meiner Identität. Insofern.
Aber lebt noch.
Lebt noch. Ist auch ein bisschen runtergerockt, wie Aaron Carter auch. Nee, es war wirklich schön. Es gab nichts Queeres. Ich war absolut heterosexuell in der Zeit. Ja. Eigentlich war gar nichts. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geliebt da. Und danach bin ich nach Darmstadt gegangen. Und das war, genau.
Du wolltest aber wirklich die ganz große Tour machen.
Die Ochsentour.
Ja, die
absolut. Ja.
Würzburg, Darmstadt, okay.
Ja, also runter geht es ja bekannterweise immer. Und da war ich dann.
Von Würzburg geht es ja eigentlich auch relativ easy hoch, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, das ist korrekt.
Wann warst du das letzte Mal in Würzburg?
2000, und guck mal,
ja,
wenn jemand das schon mal, irgendwas.
Sonst hätte ich jetzt gefragt, ob es dann noch, was ich immer beeindruckend fand an Würzburg, was ich immer auch auf eine skurrile Art beeindruckend fand, wenn man da ankommt und am Bahnhof aussteigt, dann ist da immer dieses riesen Sektengebäude von dieser Lichtsekte von Fiat Lux, glaube ich, oder so. War immer links. Also ist ja diese Häuserreihe.
Ja,
und dann
ich.
Links war immer ein Riesenhaus von, ich glaube, Fiat Lux hießen die oder so. Frage ich die Sekte von Uriella. Und das fand ich immer so sehr skurril, dass sie da einfach so ein Riesengebäude direkt am Bahnhof von Würzburg haben.
Ja, und da, es ist alles wieder so verschwommen.
Oder Würzburg, wie es heißt.
Würzburg.
Würzburg.
Und mit dem roten Auto in die Reinichung Nei fahren. Das war mein Lieblingssatz, den sage ich immer zu allem. Also kann man sich auf jeden Fall gut verständigen in Würzburg.
Das ist dieses Fränkisch, muss man sagen.
Fränkische. Ja, die freuen sich so ein bisschen nach innen, habe ich festgestellt. Die kamen nicht so mit der rheinischen Frohnatur aus.
Er hat die falschen Würzburger kennengelernt.
Ja, gut. Ich glaube, die brauchen ein bisschen, so wie die norddeutschen Menschen. Ein bisschen muss man da, glaube ich, erstmal investieren, um dann schön was zurückzukriegen. Also ich habe da meine ersten Anfänge auf Bühnen gehabt. Auf Comedy-Bühnen, weil mir so langweilig war im Studium, habe ich gedacht, ach, dann mache ich mal was da. Und da war ich bei der Comedy-Lounge auf irgendeiner Bühne war ich da und es hat niemand, 5 Minuten lang war der Stand-up, niemand gelacht. Und danach kam eine Frau zu mir und sagte, ja, das wäre richtig nett. Und ich sage, geil, das ist es. Das ist für mich. Und der Rest einfach war richtig mies. Fand ich geil. Da habe ich gesagt, genau, deswegen mache ich jetzt weiter. Ja. Und so ist es bis heute so.
Also Würzburg ist, ich war auch oft im Zaubi, in der After Hour im
Zauberberg.
Zaubi.
Ja. Ja, auch schön.
Das war auch immer sehr, sehr gut.
Auch schön. Oh, Würzburg ist toll. Also ja, wirklich eine tolle. Ich war sehr gerne, wo war ich denn immer? Auf der Gegenüber, im Biertümpel. Das war eine abgeranzte Kneipe auf der anderen Seite des Mains. Und da gab es so Biermeter. Ja. Da war ein ganzer, so ein
kommt dann nur auf so ein Brett, auf so ein Paddel eigentlich.
Genau, auf ein Paddel und dann sind da irgendwie so 10 Biere drauf und das haben wir uns dann hinter die Binde gekippt und waren
Würzburger Hofbräu.
Hackenstramm, ja, war das das?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Gibt's das, ist das einzige Bier, das
da gibt? Ja, gut, stimmt. Aus Mangel an Alternativen gab's das natürlich und das war toll. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. So hat mich das durch mein Studium gebracht.
Dann bist du nach Darmstadt, um da weiter zu studieren oder
den Master zu machen, ja, weil ich nicht genug kriegen konnte von dem Studium. Und
von Städten in die Kanäle.
Ich glaube tatsächlich, ich wusste da immer noch nicht genau, was ich machen will. Da habe ich gesagt, ich mache lieber Studium, da habe ich noch die Freiheit, mir irgendwas, weil ich bin nicht freier. Und dann habe ich das gemacht und habe da 2 Jahre studiert, hatte da meine damalige Freundin, hat in Köln gewohnt und dann bin ich immer sehr oft nach Köln gependelt. Ich habe von Darmstadt gar nicht so viel mitbekommen, okay, von dem Studium auch nicht. Und dann habe ich ein Praktikum angefangen bei der Rewe Group und bin da hängen geblieben dann.
In Köln.
Mhm. Und der Umbau.
Was hast du denn ein Praktikum in der Rewe Group gelernt?
Da habe ich getackert. Da habe ich viel getackert.
Also du warst quasi im Feld, Feldeinsatz, also
ich war
im Supermarkt.
Ich war in der Pressestelle der Rewe Group und habe in der Pressestelle das erste Mal so wirklich Büroarbeit gemacht.
Hast du Presseclippings getackert?
Oh, genau.
Ja.
Woher weißt du das? Hast du auch mal irgendwas mit Presse zu tun? Presseclippings
den ganzen Tag? Seit ich 17 war, hatte ich immer mit Öffentlichkeitsarbeit Büros
zu
tun.
Stimmt, okay, hast du recht. Wurde mir das immer erzählt. Clippings, das war mein kompletter Tag. Clippings und ja, irgendwie so Orga-Kram, assistierend, das war dann auch irgendwie, war okay. Auch das habe ich gemacht, weil ich nicht genau wusste, was ich mache. Und immer, eine kleine Stimme hat immer gesagt, mach was Seriöses, weil wenn du da nicht weiterkommst in dem Bereich, wo du hin willst, hast du wenigstens was Seriöses. Das ist so die Stimme meiner Eltern.
Ja, aber wenn du dir, also du machst ein Studium in Würzburg, dann machst du deinen Master in Darmstadt. Und dann gehst du nach Köln.
Vieles schlecht gelaufen.
Ich finde das völlig respektabel. Also ein Studium durchzuziehen, dann sogar einen Master zu machen, das ist ja, man kann ja ab Bachelor zufrieden sein, aber dass du dann noch die Extra-Mile gehst sozusagen und noch einen Master machst und dafür sogar nach Darmstadt gehst und so weiter und so fort. Das ist ja sehr respektabel. Und dann hast du den Master in Political Studies und erstmal Praktikum bei Rewe.
Boah, wie traurig ist das eigentlich, was da passiert ist. Ja, also nicht traurig, ich verstehe das total, es ist ja auch okay. Aber für meinen Werdegang war das irgendwie so, unnötig.
Also das ist quasi rückwärts gemacht. Eigentlich hätte man das Praktikum wahrscheinlich vor dem Studium gemacht. Oder so.
Hätte ich machen sollen.
Also ein bisschen Benjamin Button, das Studium.
Ja, Benjamin Button, das Musical. Ich hätte tatsächlich, habe das Praktikum gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt musst du ja irgendwann mal Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie das so geht, wie man das macht. Ja. Weil damit, was du machen willst, verdient man jetzt ad hoc nicht so viel Geld. Und dann habe ich das gemacht und dann haben die gesagt, so schlecht ist sie nicht in ihrem Job, bieten wir der mal einen Job an. Dann bin ich da geblieben, habe da ein bisschen Geld verdient und habe nebenbei meine ganze Comedy-Schreibersache gemacht. Mhm. Und das hat mir dann diese Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, ich kann meine Miete zahlen, alles cool. Gehst du halt hin, 8 Stunden sitzt du da ab und dann machst du abends das, worauf du Bock hast. Und das habe ich über Jahre gemacht. Also ich bin immer abends dann in irgendwelche, ich hatte damals, meine Freundin hatte Kontakte zu einer Agentur, wo Comedy-KünstlerInnen waren. Dann habe ich mit denen geschrieben, dann bin ich nach der Arbeit da immer hingegangen. Das hat mich dann erfüllt.
Ja.
So. Aber ich habe mich nie getraut zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte.
Was hättest du denn für einen Plan gehabt, was du mit dem Master machst?
Meine Eltern wollten immer, dass ich in den Bundestag gehe oder Finanzbeamtin werde. Das wollte ich nicht machen. Das habe ich mir schon gesagt. Ich habe gesagt, so Pressesprechersachen oder PressesprecherInnen-Sachen finde ich ganz schön, weil das irgendwie auch was mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Und ich liebe es, mich in Themen reinzudenken auch. Mhm. Aber so Corporate, also warum soll ich für ein Unternehmen, warum soll ich für RWE irgendeine Scheiße sagen? Mhm. Ist mir doch egal, was die machen. Also nicht egal, um Gottes Willen, aber ich will das nicht unterstützen. Ja. Und auch große Unternehmen, selbst die Rewe Group oder wie auch immer, machen Dinge, die ich nicht so ganz geil finde. Und ich kaufe da mal ein, aber Entscheidung. Das
gehört ja auch halb Köln, also da kommt man genau vorbei.
Genau, aber ich will nicht für einen großen Konzern was machen. Ja. Also zumindest nicht jetzt aktuell, weil ich irgendwie denke, ich habe da auch irgendwie meine Vorstellung und will irgendwas Cooles machen, was was irgendwie vielleicht auch Menschen wirklich happy macht. Und ja gut, der Rewe-Lieferservice macht dich auch happy. Oh, der macht mich zum Beispiel, ja, aber das ist nicht das, was ich wollte. Und wie war die Frage nochmal? Ich habe mich
Was war das Thema deiner Masterarbeit?
Das hast du gefragt, richtig. Ja. Ich habe Familienpolitik, habe ich mir angeguckt. Ich habe die Instrumente der Familienpolitik in Deutschland habe ich untersucht nach Effizienz und Effektivität. Und
wer war zu der Zeit Familienministerin?
Boah, keine Ahnung. Was war denn das für eine Zeit? 2012.
Oh, 2012.
Wer war denn das?
Oh, das muss ja, war das nicht sogar die schwarz-gelbe Regierung? 2012? War das nicht mit Westerwelle und so?
Nee, das glaube ich nicht. Oder? Nee. 2014? Jedenfalls kann ich dir das Ergebnis sagen.
Ja,
ja, alles effektiv und effizient.
Na, na, wie praktisch.
Da habe ich gesagt, dafür habe ich mich jetzt ein halbes Jahr hintran gesetzt. Okay. Und dafür habe ich eine 1-0 bekommen. Und ich glaube bis heute, dass mein Dozent damals die nicht angerührt hat. Ja. Das kann keine 1-0 gewesen sein. Dafür war die zu schlecht. Aber ich habe gesagt, egal, hinterfragt das nicht, renn.
Absolut. So. Kannst du den Titel irgendwie führen? Gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, wie es beim Master ist. Kann man das irgendwie
irgendwo
hindrucken?
Nee, kann ich nicht.
Nee,
kann
schade.
Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, einen Doktor zu machen, weil es einfach geil ist, ja, einen Doktor im Namen zu haben. Ja. Das ist einfach geil.
Absolut.
Aber das ist auch echt lange. Naja, egal.
Gibt's ja auch, kann man auch günstiger ran.
Aber was hast du denn eigentlich für eine Ausbildung, Studium?
Gar keine. Aber ich habe ich hab an der HFF studiert in München. Szenische Regie an der Filmhochschule in München.
Nice. Das finde ich viel geiler. Das hätte ich mal. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt damals. Ich hätte auch mal einfach googeln können. Es gab das Internet schon in meiner Zeit. Aber das finde ich super spannend.
Ja, ich habe es aber nicht abgeschlossen, weil irgendwann Berlin attraktiver war als München. Und ich bin immer so gependelt und dann irgendwann bin ich dann in Berlin geblieben, statt wieder zurück nach München zu fahren, sozusagen.
Wobei München auch echt schön ist.
München,
ne,
ist echt schön, aber wenn du da 4 Jahre wohnst, dann weißt du auch, was daran nicht so schön ist. Und mich hat es einfach genervt. Ich bin dann irgendwann sehr regelmäßig einfach auf der Straße kontrolliert worden. Verdachtsunabhängige Personenkontrolle hieß
Warum?
Das immer. Weil die einfach fanden, dass ich aussah, als wäre ich irgendwie Kiffer oder keine Ahnung, was die gedacht haben.
Boah.
Ich bin auf jeden Fall anderen also auf der Straße immer mal wieder und am Bahnhof immer. Wenn ich irgendeinen Zug nehmen musste und ich habe dann irgendwann angefangen, okay, ich probiere Sachen aus. Ich bin mal im Anzug abgereist. Ich habe mir mal die Haare geschnitten.
Das
ich habe
ja
mir die
krass.
Haare gegelt. Ich habe eine Brille getragen. Ich habe alles versucht und ich bin jedes Mal kontrolliert worden, wenn ich am Münchner Hauptbahnhof war. Das ist super unangenehm. Also ich hatte nie was dabei oder so. Es war jetzt nicht das Problem, dass ich was zu verbergen gehabt hätte, aber es war einfach mega, mega unangenehm. Da immer
oh ja, natürlich
so
ist das so.
Ich weiß noch einmal, hat mich eine Polizistin kontrolliert, also 2 Polizisten, eine Frau, ein Typ. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Und ich sage, ich bin auf dem Weg nach Berlin. Und dann hat sie vorgesagt, haben Sie irgendwas dabei? Drogen, irgendwas da? Und ich so, nee.
Ja, sicher.
Wo wollen
Alles
Sie denn hin
Koffer.
Nach Berlin? Ach ja, in Berlin gibt es eh die besseren Sachen, ne? Und ich so.
Wow.
So,
wow, wann war das?
Wie billig ist das denn jetzt? Also es war so, ja, es war vor 20 Jahren ungefähr.
Oh krass, okay. Boah, wie übergriffig.
Ja, das war weird. Und das hat mich irgendwann, wenn ich dann nach Berlin kam, dann waren hier Riesenstraßen, Leute laufen im Schlafanzug in den Supermarkt.
Wundert
einen
nicht.
Alles egal sozusagen. Ja. Das war dann irgendwie der attraktivere Ort. So. Und deswegen bin ich dann hier geblieben. Aber da habe ich dann quasi das Grundstudium schon hinter mir gehabt und dann so im Hauptstudium. Ich fand es auch doof, es gab so einen doofen Shift zwischen Grund- und Hauptstudium, weil im Grundstudium so dafür gesorgt, dass alle zusammenarbeiten, alle Kommilitonen, da werden die Projekte quasi immer so in Gruppe vergeben. Mhm. Also die Produktionsstudenten müssen mit den Regiestudenten zusammenarbeiten und kriegen dann dafür ein extra Budget und so weiter und so fort. Und im Hauptstudium ist das plötzlich gar nicht mehr. Da ist dann jeder auf sich, aber ab Tag 1 ist jeder auf sich selbst angewiesen und das fand ich irgendwie so sad.
Und szenische Regie heißt auch Drehbücher schreiben?
Das hieß damals noch auch Drehbücher schreiben. Also ich bin quasi ich bin der letzte Jahrgang, bei dem es noch im Studiengang drin war, weil ab danach gab es auch ein extra Drehbuchstudium.
Oh, okay.
Das gab es bei uns aber noch nicht, aber bei uns ist der Typ, der dann das Drehbuchstudium geleitet hat, war bei uns das erste Mal Drehbuchdozent und Michael Gutmann, fantastischer Autor. Und das war richtig super mit dem. Die Seminare habe ich auch noch sehr geliebt, die wir mit dem hatten, weil
geil.
Das war ein geiler Typ. Das war sehr, sehr inspirierend. Meine Kommilitonen haben den alle gehasst. Man muss auch sagen, ich war der Älteste bei uns im Kurs, weil ich halt sehr spät studiert habe nach dieser ganzen, vor allem nach diesem ganzen Leben, das ich schon hatte sozusagen. Habe ich dann da angefangen und deswegen war ich sehr entspannt. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal, was hier passiert.
Voll.
Und meine Kommilitonen, die waren natürlich alle sehr jung, oder nicht sehr jung, aber so Anfang 20 und waren so super hungrig und wollten sofort was erreichen und hatten irgendwie Träume von weiß ich nicht was. Und das war natürlich ein großer Unterschied. Deswegen sind die mit dem nicht so gut klargekommen, weil der so sehr No-Bullshit-mäßig war und gesagt hat, so ja, finde ich scheiße die Idee. Und das haben die nicht so gerne gehört. Und ich fand
Krass.
Das immer gut, wenn er mir das gesagt hat.
Und dann bist du zurück nach Berlin.
Dann bin ich nicht zurück, dann bin ich einfach nach Berlin.
Achso,
ich habe da vorher noch nie in Berlin gelebt,
okay.
Genau. Dann bin ich nach Berlin und dann bin ich nicht mehr zurück nach München sozusagen.
Okay. Ja, ich war auch im letzten Jahr sehr oft in München, ich finde das super schön da, aber auch da ist es wieder wie das Gefühl in Berlin, ich fühle mich da ein bisschen lost. Mhm. Ich brauche das Heimische irgendwie, dieses heimelige, kleinere.
Ja.
So, das habe ich in Köln. Das habe ich immer.
Ja, das ist ein großer Vorteil von Köln. Das habe ich mich zuletzt noch mal mit einem Freund darüber unterhalten, wenn ich mich daran zurückerinnere. Wann immer ich in Köln irgendwo was trinken gegangen bin oder feiern gegangen bin.
Hast du jemanden getroffen?
Nee, dann bin ich vor allem so oft danach besoffen, oftmals zu Fuß nach Hause gegangen. Weil man kann in Köln alles zu Fuß erreichen. Das ist so schön.
Ja, hier ist alles irgendwie so man hört immer dreiviertel Stunde mit dem Zug oder mit der Bahn.
Ich habe das am Anfang manchmal auch in Berlin gemacht, wenn ich irgendwo, aber da war ich echt lange unterwegs.
Das kannst du gar nicht. Ja. So viele Füße hat man gar nicht. In Köln kann man das tatsächlich sehr gut. Oder Fahrrad mache ich sehr gerne.
Ich bin ja mittlerweile in so einem E-Bike-Alter auch schon angekommen. Also ich finde jetzt auch E-Bikes schön.
Nimmst du den Akku dann immer so unterm Arm? Klemmst du den?
Ja, ich habe so ein E-Bike, aber das ist auch schon was älter. Ich habe das mal so als Test zur Verfügung gestellt bekommen, dann wollte es keiner zurückhaben. Okay.
Süße.
Und das hat so einen sehr schweren Akku, den man immer so abmachen muss. Und deswegen fahre ich so selten damit, weil ich da keinen Bock drauf habe.
Was sagst du eigentlich zu diesen E-Rollern, die du über...
Ich benutze die wahnsinnig gerne.
Ja?
Ja.
Okay, ich finde, das sieht immer aus wie so eine Hexe, wenn man da so drauf ist.
Man sieht auch dumm aus da drauf, aber es ist so eine gemütliche Art der Fortbewegung. Ich finde das, außer im Herbst, ne? Ich kenne verschiedene Leute, die sich irgendwie Hände gebrochen haben, weil sie über nasses Laub damit gefahren sind und so. Vorsicht. Aber ich fahre damit einfach sau gerne. Ich finde die echt gut.
Ich finde hier geil, es gab zumindest eine Firma, ich weiß gar nicht, kann man hier Firmen nennen? Also diese Emmy-Roller, die in Schwalbenoptik waren. Das gab es nur in Berlin. Das habe ich hier erste Mal.
Ja.
Diese E-Motorroller in Form einer Schwalbe. Mhm. Großartig. Finde ich super geil.
Ja,
grundsätzlich sind Schwalben richtig schön.
Stimmt, würde ich auch mitfahren. Ich habe nur leider keinen Führerschein. Deswegen fällt das für mich flach.
Ja.
Kann nur
das ist aber exotisch eigentlich, ne? In der heutigen Zeit. Da wird wahrscheinlich sagen, wie kommst du von A nach B? Ja, gibt ja nur die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Aber wirst du da oft, ist das so mal die typische Reaktion wie bei mir gerade?
Ich habe das Gefühl, dass es nicht so als so super exotisch wahrgenommen wird. Es gibt immer wieder vereinzelt Leute, die keinen Führerschein haben.
Ja.
Vor allem, wenn die so in der Stadt aufgewachsen sind und immer vielen Städten gewesen sind, dann hast du einfach nie einen gebraucht und dann hat man den halt einfach nicht. Deswegen, ich sage immer, die zwei Sachen, die ich nicht kann, ist Autofahren und Schwimmen. Ich habe nie schwimmen gelernt. Mhm. Und da ist die Reaktion tatsächlich immer, wenn man sagt, ich kann nicht schwimmen. Also, wenn du das Leuten sagst, jeder Mensch auf der ganzen Welt sagt dann, das bringe ich dir bei. Weil es ist immer so, das geht doch gar nicht. Na komm, fahr mal an den See, dann bringe ich dir das bei. Jeder Mensch sagt das ist total krass.
Mein Vater hat mir das versucht beizubringen damals und dann kam immer nur ziehen, beugen, strecken. Ziehen, beugen, strecken. Und als Kind verstehst du gar nicht, was ist ziehen, was ist beugen, was ist strecken.
Verstehe ich nicht mehr jetzt.
Ja, stimmt, wo ich es jetzt sage, was denn? Ja, wie so ein Frosch. Und ich wusste nie, was er meinte. Ich konnte mit meinem Vater nicht. Der hat mich aber daran geführt und hat mir auch immer so Körper beigebracht und so. Aber ziehen, beugen, strecken.
Ja.
Bis heute keine Ahnung, was das ist.
Naja,
egal.
Ich war sogar im Schwimmkurs als Kind. Mhm. Ich fand aber, die anderen Kinder waren ätzend und dann wollte ich ja nicht mehr hin. Und dann habe ich mich so unter der Decke versteckt, wenn so Samstag Schwimmkurs war.
Bist du auch Einzelkind?
Nee, ich habe drei ältere Geschwister.
Ah, okay.
Und dann hat meine Mutter gesagt, gut, wenn er nicht will, dann muss er auch nicht hin. Und dann bin ich da nicht hin. Und im Sommerurlaub habe ich dann einfach immer da geplanscht, wo man stehen konnte. Mhm. Und dann, Schwimmunterricht hatten wir erst wieder in der 7. Klasse in der Schule.
Mhm.
Und dann war ich halt die Gruppe der Nichtschwimmer und die ganze Klasse die Gruppe der Schwimmer. Und dann hatte der Lehrer natürlich super viel Zeit, sich um mich zu kümmern. Dann hat er am Anfang der Stunde hat er so drei Ringe ins Nichtschwimmerbecken geworfen. Er hat gesagt, Nils, die holst du mir zum Ende der Stunde da raus. Und dann war meine Aufgabe.
Aber hat er nicht gesagt, hier, wir bringen es dir bei? Also war ihm das, das war dann einfach gesetzt, dass du der Nichtschwimmer bist?
Er hat halt versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten, er musste sich halt um eine ganze Klasse kümmern, deswegen hatte er einfach keine Zeit für mich.
Okay.
Er hat dann mal, so komm, versuch hier mal eine Bahn irgendwie lebend zu schaffen. Und da habe ich irgendwas gemacht, was man so kraulen quasi nennen kann und habe dann so eine Bahn geschafft.
Ah ja, aber okay.
Lebend,
okay.
Über Wasser. Irgendwie okay. So. Durch so wildes, so. Und das ist die einzige Art, wie ich immer noch schwimmen kann.
Okay,
sozusagen.
Ja.
Und ich schaffe da nicht mehr als eine Bahn mit, weil ich da einfach alles, das ist eher so eine Panik, so ein Panikplanschen im Grunde genommen. Ich will
Panikplanschen
leben.
Ist auch
ich
ein schöner Titel für irgendwie so eine neue Band oder so. Panikplanschen.
Und dann hat er tatsächlich noch das Seepferdchen mit mir gemacht. Muss ich eben drei Ringe rausholen, eine Bahn schwimmen und einmal vom Einer springen. Und dann hatte ich das Seepferd und das fanden natürlich alle super witzig in der 7. Klasse, haben wir dann da alle einen riesen Spaß draus gemacht. Ich war auch immer so ein bisschen Klassenclown und so, deswegen habe ich das dann mitgemacht.
Warum warst du Klassenclown?
Weiß ich auch nicht, ganz komisch.
Hast
so.
Du damit irgendwas kompensiert?
Bestimmt.
Ich auch.
Unter anderem auch Lernunwillen. Mhm. Das war, glaube ich, hier das Hauptkompensationsfeld, auf dem ich da bewegt habe. Und ich habe aber auch einfach immer gerne unterhalten. Mhm. Das war, glaube ich, auch immer.
Ich frage das sehr gerne, weil ich das kenne so von mir. Ich habe das auch, das war meine Strategie zu überleben, mehr oder weniger, weil ich auch so ein paar Mobbing-Erfahrungen gemacht habe. Jetzt nicht so diese lamoyante Schiene möchte ich nicht fahren, aber ich habe da mitgemerkt, okay, wenn du lustig bist und wenn du andere zum Lachen bringst, dann lenkst du von anderen Defiziten ab. Mhm. Und dann finde ich alle trotzdem irgendwie toll. Und natürlich, weil man keinen Bock aufs Lernen hatte, hat man sich das irgendwie schön gemacht.
Naja.
So. Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, ich war immer relativ schwächlich. Ich war kein Sportlerjunge. Mhm. Ich konnte mich nicht gut prügeln. Also ich konnte mich gar nicht prügeln und so. Da konnte ich irgendwie nicht punkten. Und dann war natürlich Klassenclown sein irgendwie zumindest irgendeine Art von Attraktivitätslevel, das man damit irgendwie erreichen konnte. um irgendwie wahrgenommen zu werden und so. Deswegen habe ich das dann wahrscheinlich einfach. Und wie gesagt, weil ich einfach gerne, unterhalten. Das ist das Beste.
Was gibt dir das eigentlich, wenn Leute lachen, wenn Leute sagen, ey, geiler Podcast?
Ich finde es einfach, weiß ich auch nicht, was mir das gibt. Ich finde das einfach schön. Mich befriedigt das auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn sich Leute von mir unterhalten fühlen.
Ich glaube nicht, dass es ganz viele Menschen von sich sagen können, dass denen das total viel gibt oder dass denen das irgendwie, dass die das befriedigt, wenn Leute sagen, boah, ich habe echt gelacht.
Ja.
Ich habe in der Badewanne gelegen und habe euren Podcast gehört oder deinen Podcast gehört und habe echt gelacht. Für mich das schönste Kompliment. Dass sich damit jemand mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzt von uns oder von mir und dann sagt, das fand er auch noch lustig. Vielleicht liebe ich sowas. Ja, und dafür machen wir es ja wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich. Für den Applaus.
Applaus, wie so ein Affe,
Applaus unser Brot.
Aber du machst ja echt schon lange, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so frage, aber mich interessiert das, du machst so lange Podcasts, da wusste ich noch nicht mal, dass es Podcasts gibt. Wie bist du auf das Medium Podcast gekommen? Ist eine dumme Frage, ich nehme eine andere. Wie hast du das wahrgenommen, so Podcasts? Das war ja recht schlecht damals noch, als du angefangen hast. Ne? Das war krasselig, das war ein Kack-Sound, ich hasse schlechten Sound. Hast du dann das Bedürfnis gehabt, ich mach's besser oder ich probiere das mal aus?
Bei mir ist es so, ich habe das Medium quasi wahrgenommen. Ich habe gemerkt, da ist irgendwie was, das ist irgendwie interessant, da kann man so ein bisschen was ausprobieren und so. Ich hätte Bock, das auch mal zu machen. Mhm. Und dann habe ich mit Donny gesprochen, also ich mache Guestlisten mit Donny und Herm. Da habe ich mit Donny gesprochen, den ich irgendwie so ein bisschen kannte, weil wir mal für ZDF Neo ein Kinomagazin gemacht haben zusammen.
Ja.
Das war dann zu dem Zeitpunkt schon 1-2 Jahre her. Da habe ich zu ihm gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Und er so, ja cool, können wir machen. Und dann habe ich mit Herm, hatte ich sowieso immer zu tun, habe ich den das Gleiche gefragt und er hat gesagt, ja klar, auf jeden Fall, lass mal machen. Und habe ich gedacht, das kann ich ja vielleicht irgendwie zusammenbringen, das kann ja irgendwie ganz gut passen, wenn wir das zu dritt machen. Die beiden kannten sich auch so ein bisschen und dann habe ich das irgendwie so zusammengeführt und haben gesagt, so cool, lass uns das mal machen. Und hatten wir alle drei die Idee und dann hatten wir aber keine Idee, wie die Technik geht sozusagen. Also wie sollen wir das jetzt technisch umsetzen? Und ich bin genau zu dem Zeitpunkt mit Maria zusammengekommen. Maria ihrerseits war ein riesen Podcast-Fan, weil sie Amerikanistik studiert hat und da im Studium super viel über amerikanische Podcasts geredet haben, weil die einfach 4 Jahre voraus sind. Und da das einfach schon ein wichtiges Medium war. Serial war zu dem Zeitpunkt gerade das große Ding, irgendwie alle haben darüber gesprochen. Und sie hatte schon einen Podcast gemacht mit ihrer Geschäftspartnerin Frieda. Mhm. Die haben einen Podcast gemacht, die ist ein Mops kommt in die Küche, glaube ich, wo sie über so sehr frei über ihr Liebesleben unter anderem gesprochen haben. Ist übrigens mittlerweile alles gelöscht, also sie haben dafür gesorgt, dass das nicht mehr aufhört.
Vergesst es, sie braucht es gar nicht googeln. Genau.
Und dann hat sie für einen Freund auch noch einen Podcast produziert und hat sich selber dann zum Geburtstag einen Zoom H6 geschenkt, um diesen Podcast von dem Freund aufzunehmen. So ein Aufnahmegerät.
Ja.
So ein professionelles, das hat sie immer bei den amerikanischen Podcasts gesehen, dass sie das haben. Mhm. Dann hat sie auch so Mikros gesehen, dann hat sie das so von den Bildern so, sie hat glaube ich sogar eine Podcasterin angeschrieben und gesagt, kannst du mir sagen, was ihr da habt? Und dann hat sie ihr so eine Liste geschickt und dann hat sie so ein paar Sachen einfach nachgekauft, weil gesagt wurde, das klingt gut. Und damit konnte sie den Podcast von diesen Freunden aufnehmen. Parallel sind wir zusammengekommen, haben uns kennengelernt, gedatet, fanden uns toll und so weiter und so fort. Und parallel hatten Donny Hamm und ich diesen Podcast zu machen. Das habe ich dann natürlich Maria erzählt. Und die hat gesagt, ich kann den doch für euch aufnehmen. Ich kann auch dafür sorgen, dass der hochgeladen wird und so. Und ich so, ja klar, gerne, voll cool. Und dann kam sie zu mir in die Küche und hat da die Mikros aufgestellt. Weil, ganz ehrlich, hätten Donny Hamm und ich das ohne sie gemacht, dann hätten wir ein iPhone in die Mitte gelegt und irgendwie nach 3 Folgen, die so halb hochgeladen wären, irgendwie gesagt, okay, das funktioniert irgendwie nicht so. Und sie hat einfach ab Folge 1 dafür gesorgt, dass es da eine Professionalität drin gibt. Und auch eine Regelmäßigkeit. Und dadurch konnte dieser Podcast dann eben entstehen. Und
damit war sie auch die Erste, die sich damit, eine der Ersten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ne?
Absolut.
Das ist ja dann, und dann kam der Hype. Und dann kam der Podcast-Hype.
Total.
Und da hatte aber Maria dann und du, hattet dann schon auch das Know-how und die Expertise. Und das ist ja dann, das ist ja krass dann, wenn man merkt, okay, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt, würde ich fast sagen. Aber wir haben was gefunden, was jetzt merkt jeder, wie geil es ist. Das ist doch ein mega Gefühl dann, oder?
Ja, es war vor allem deswegen toll, weil diese ersten Projekte, die dann kamen, als Maria auch noch alleine war und, ja, und irgendwie ich ihr dann mal geholfen habe bei Sachen oder wir Sachen zusammen gemacht haben, das war, wie die Sachen dann, wie es wirklich so immer größer wurde sozusagen, auch von den Ideen und Aufträgen her und so. Und ich weiß noch, wir haben ja diesen Podcast Dunkle Heimat gemacht, so ein True-Crime-Podcast für Antenne Bayern damals, der irgendwie ganz schön geworden ist und der irgendwie ganz gut lief. Und dann hatte sie einen Termin mit dem Stern, der Stern wollte mit ihr reden und so. Und dann wusste ich, dass sie einen Termin hat und dann habe ich irgendwie, saß ich in der Bahn oder so und der Termin war vorbei und sie meldet sich und ich so, ja, sag doch mal, wie war's? Und so, ja, war cool und so. Ich so, worum ging's denn? Und sie so, ja, ey, keine Ahnung, irgendwie irgend so ein Heidemeier oder so, der hat irgendwelche Tagebücher oder irgendwas und die wollen, dass wir einen Podcast draus machen. Und ich sag zu ihr so, meinst du Heidemanns oder was? Sie so, ja, ja, genau. Und ich so, meinst du die Hitler-Tagebücher? Ja, genau. Und ich so, was? Und sie so, ja, die wollen, dass wir einen Podcast machen. Ich so, du rufst da jetzt sofort an und sagst zu, egal zu welchen Terms.
Wie spannend.
Und so kam dann eben Faking Hitler zustande, dass ich dann da diese Originalbände alle höre. Und weil das ist eine, also dieser Skandal um die Hitler-Tagebücher ist seit jeher eine meiner liebsten Geschichten in der deutschen Medienwelt. Und ich hatte vor Maria jahrelang war ich Dozent an der HDPK, an der Hochschule der Populären Künste in Berlin, so eine private Hochschule, und war da Dozent für Medienethik und bin mit den StudentInnen immer den Fall der Hitler-Tagebücher durchgegangen, weil ich den sehr exemplarisch fand.
Boah, das muss ein Win-Win sein.
Total.
Moment.
Und plötzlich hatte ich die Chance, diese Originalbänder, diese Originaltelefonate zu hören. Das war unglaublich. Also da bin ich ausgeflippt vor Freude. Das war echt
wow, du machst viel. Das habe ich in meinen kleinen Recherchen noch nicht, bin ich darüber gestolpert. Ach krass, ja.
Naja, und so wurde das dann natürlich immer größer, die Firma wurde größer. Sie hat sich mit ihrer besten Freundin Frieda zusammengetan, Frieda Morische, die dann zusammen diese Firma groß gemacht haben und irgendwie jetzt eben Menschen einstellen und plötzlich irgendwie da Leute haben.
Ich habe heute Morgen noch einen Podcast von euch, also von der Produktionsfirma gehört. Was machst du am Wochenende von der Süddeutschen?
Von Zeit Online.
Zeit Online, meine ich doch. Korrekt, gut aufgepasst, wollte nur gucken, ob du mitgehört. Und was machst du am Wochenende? Und das ist so ein geiles Konzept. Ich liebe das. Ich liebe dieses Gespräch. Ich liebe da Neues zu erfahren. Ich liebe Ilona Hartmann. Es ist richtig, richtig gut. Also das sind.
Wer war da jetzt nochmal zu Gast in der aktuellen Folge?
Die aktuelle habe ich nicht gehört. Ich habe die mit Christian Ulmen gehört und habe die weggesuchtet, weil ich liebe das, Leute auf eine andere Perspektive kennenlernen zu dürfen. Ja. Und das war eine andere Perspektive. Und das mag ich immer sehr gerne. Das ist auch, finde ich, das Schöne am Podcast, dass man Leute anders wahrnimmt.
Das stimmt. Da war ich auch schon zu Gast. Das ist auch, also Christoph und Ilona
sind ja super. Darauf kam ich dann. Ich habe mich ein paar Sachen zu dir gehört und dann habe ich deine und die von Christian Ulm gehört.
Wie war denn für dich eigentlich der Einstieg in die Podcast-Welt? Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, das probiere ich jetzt mal, das mache ich jetzt mal, das scheint mir irgendwie, weil dann du warst ja quasi schon Comedy-Autorin, es lief ja auch gut, hast ja für große Namen auch gearbeitet. Wo kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache den Bums jetzt hier selbst, Leute, ihr könnt mich mal.
2018 habe ich Busenfreundin gegründet und ich habe immer, das allererste, was ich gehört habe tatsächlich on demand, war Late Line.
Late Line, ne? Late Line. Auf Fritz ist es, glaube ich. Ne?
Von Fritz, genau, und mit Jan Böhmermann und Caro Corneli, glaube ich. Das habe ich einfach gehört, irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dann plötzlich war man davon süchtig. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, diese Podcasts, und dann haben mich die Cover angesprochen, weil ich plötzlich gesagt habe, das sind geile Cover, was hört man denn da? Und bin dann plötzlich darauf gekommen, mal zu gucken, was gibt's denn unter Queerness? Und da gab es halt nichts. Es gab nichts. Ja. Ich so, hä, wie? Ich würde doch jetzt gerne was hören dazu. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn es das nicht gibt, dann musst du selber was machen, weil das ist, in der Zwischenzeit habe ich schon etliche Podcasts mal angefangen, habe da mal gehört, ich bin halt so ein, pick mir immer so Sachen raus. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nichts, was so weggebinged wird in einem, sondern ich gucke immer mal, was mir so gefällt und höre das dann. Und dann habe ich das angefangen und es klang gruselig, die ersten Folgen, schlimm. Ich habe 7 Stunden am Schnitt gesessen, ich habe mich aufgeregt, ich habe geheult, aber ich habe mir das dann irgendwie beigebracht, weil ich es so sehr wollte. Und dann habe ich gemerkt, es ist auch super wichtig, dran zu bleiben. Langer Atem.
Absolut.
Bei Podcast
absolut.
Ist es
das ist das
wirklich
Wichtigste.
So. Und ich hatte einfach Bock darauf und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe geschrien vor Freude mit meiner damaligen Co-Moderatorin, als wir bei Spotify waren, weil ich dachte, man wird auserwählt. Und dachte mir, ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, wir sind auf Spotify. Oh mein Gott, ruhig bleiben. Das ist ein ganz normaler Prozess gewesen. Jeder hätte es geschafft. Und dann waren wir da und dann fand ich das so toll. Dann kamen irgendwelche Feedbacks rein, wo Leute gesagt haben, ey, voll, ihr sprecht mir aus der Seele, wie geil ist das denn? Es gab auch Kritik. Ricarda, hör auf zu essen während des Podcasts. Mach das Mikro leiser, weiß ich nicht. Man kriegt ja da viele kritische Punkte. Aber ich habe das für mich als das Medium gesehen, weil es auch irgendwie, es ist eine nette Szene. kluge Leute, die sich da hinsetzen und gute Sachen, über gute Sachen reden in der Regel.
Das ist auch ein sehr freies Medium, das ist irgendwie so.
Ja, und das mag ich sehr gerne.
Noch so unreguliert.
Noch. Aber dann fing das auch irgendwann an, dass so die Produktionen aufwendiger wurden, dass mehr Geld in die Hand genommen wurden. Dann wurde das plötzlich ernst genommen, das Thema Podcast. Ja. Auch dann wurde, dann habe ich auch Anfragen bekommen und es war ja immer so, wurde immer sehr belächelt, so Busenfreundin und auch der queere Podcast. Ich habe auch viele Leute immer angefragt als Gäste, die mir alle abgesagt haben. Echt das Klinkenputzen am Anfang.
Total.
Und jetzt dann nach 5,5 Jahren hat man sich ein Standing erarbeitet, dass Leute dann auch sagen, ach cool, Busenfreundin, gerne, komm ich rein.
Ja.
Aber am Anfang haben die sich gesagt, nee, auf keinen Fall.
Naja.
Hör dir doch mal den Titel an. Wie bist du denn, der Vogel? So, das haben die mir gesagt. Ja, das war schon schön. Ich denke auch immer sehr gerne drüber nach an den, über den Anfang, weil ich dann weiß, wer mir da weitergeholfen hat. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen.
Naja. Busenfreundin, 1Live hat geschrieben, du hättest den Begriff erfunden. Aber
als Synonym für Lesbe.
Ach so.
Busenfreund ist von Goethe, das weiß ich.
Ich wollte gerade sagen, genau. Gibt's doch das Wort.
Ich möchte mich mit Goethe gleichstellen. Ja, und für Busenfreundin, für Synonym, für Frauen.
Quasi Fan von Busen bist du.
So, genau.
Naja.
Jetzt, um Gottes Willen. Und haben die das wirklich geschrieben? Ja. Falsch recherchiert,
Live. Diese Erfinderin des Wortes Busenfreundin, das fand ich sehr bemerkenswert. Was ja natürlich auch zu diesem Momentum des Podcasts für dich entdecken sehr gut passt, ist, dass du mal erzählt hast, dass du ein riesen Sprachnachrichten-Fan bist, weil du oft, das passiert mir nämlich auch immer am iPhone, dass man ein Wort dreimal tippt und es checkt immer noch nicht, welchen Buchstaben man treffen will. Also das, wir haben einfach Wurstfinger. Also ich, du hast sehr filigrane Finger.
Nee,
aber,
ich habe schon Wurstfinger. Sie bestehen aus so Landsberger Würstchen. Nee, mein Name wird immer, mein Handy macht aus meinem eigenen Namen Tischgäste. Ist mir heute
aus Ricarda?
Aus Ricarda macht das Tischgäste, kriege ich so einen Hals, wenn ich liebe Grüße Ricarda drunter schreibe und liebe Grüße Tischgäste abschicke, verdenken die doch, ich habe einen am Helm.
Oh, Tischgäste Hofmann, klingt doch mir gut.
Tischgäste. Wer nimmt das Wort Tischgäste öfter in den Mund? Habe ich noch nie geschrieben.
Nee,
das
Tischgäste sind meine ist ein ganz komisches Wort.
Aber es könnte ein neuer Titel für den Podcast sein, Tischgäste.
Wie dieser Atze Schröder-Gag, wo er ins Restaurant kommt und der Kellner sagt, wollen Sie einen Tisch? Und sagt, wieso bist du Schreiner? Das ist ein Tischgäste. Ja,
das ist mein Humor im Übrigen. Finde ich gut sowas. Ja, ich mache Schlüssel nach. Was machen Sie beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Wie machen denn Schlüssel? So nach dem.
Machst Schlüssel nach?
Nee, das ist ja auch so eine, also eine Gag-Struktur, dass man sagt, ich mache Schlüssel nach beruflich.
Ach, wie machen denn Schlüssel?
Das ist immer scheiße, wenn man einen Gag erklären muss.
Ja, ich habe zu langsam geschaltet.
Es tut mir leid, ich habe scheiße erzählt. Nee, ich habe scheiße erzählt.
Das war meine Schuld.
Leg du auf. Ich leg auf. Nein, du legst auf. Ja.
Aber du hast mal im Zuge dessen auf jeden Fall von diesem Sprachnachrichten-Fan-Sein erzählt. Das ist deine längste Sprachnachricht. Und ich bin ein großer Sprachnachrichten-Fan. Aber du hast
du machst ja auch Podcast, natürlich.
Ja, absolut.
Ja.
Du hast erzählt, deine längste Sprachnachricht sei 19 Minuten lang.
Ja, mit einer Freundin, die tatsächlich auch aus Berlin kommt. 19 Minuten, das revidiere ich inzwischen. Denn
sie war 18,5.
Nee, dass ich Sprachnachricht, ich mag sie inzwischen nicht mehr so ganz. Wobei, es kommt immer drauf an. Also wenn jetzt jemand ein Problem hat und es in Sprachnachrichten mir so transportieren kann besser, okay. Wenn jetzt jemand mir nur den Ort und die Zeit nennen will, wann ich wo sein will und dann 10 Minuten braucht, dann kriege ich einen Hals. Deshalb kann ich nicht mehr. Auch mit der schnelleren Funktion geht es nicht mehr. Das raubt mir inzwischen so eine Zeit, die mir sehr heilig ist. Aber damals war das noch so.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hasse das, schneller zu hören.
Ich auch.
Maria macht das immer und sie sagt, wieso, es doch geht doch,
meine
man
Freundin
versteht
macht
doch
das
alles,
auch immer.
Aber mich macht das irre.
Ich habe das Gefühl, da geht irgendwas in meinem Hirn irgendwie in eine andere Richtung, falsche Richtung, wenn ich das höre.
Ich höre das ja manchmal bei ihr dann mit. Ja, also, ich wollte nur sagen, weil es hat ja dann auch quasi die normale, es
das
ist ja
stresst,
nicht
gepitcht. Es stresst.
Es stresst total.
Es stresst.
Es hört sich an, als wäre jemand irgendwie tierisch drauf oder so.
Ey,
pass auf, ich habe eine Riesidee, die muss ich unbedingt erzählen.
Das ist die E-Funktion, wenn man einfach auf schneller drückt.
Die Koks-Funktion des Handys. Ja, also mich stresst das auch wahnsinnig. Deswegen, ich müsste die 19 Minuten in voller Länge hören. Ich könnte das nicht abkürzen.
Ich mache nebenbei aber auch dann irgendwas. Wenn die Sprachnachricht läuft, bin ich nochmal parallel bei Instagram oder TikTok. Aber ich kann das beides aufnehmen.
Das kann ich nicht so gut. Ich kann aber gut so Sachen machen, bei denen ich nicht nachdenke. Also so Wäsche aufhängen oder so. Sowas kann ich bei so langen Texten gut.
Ja, das kann ich auch gut. Ja. Das stimmt. hört der Meister des Podcasts, wo hörst du Podcasts? Was ist das nebenbei To-Do?
Das ist tatsächlich, Wäsche aufhängen ist eines meiner liebsten Dinge, weil wir auch ich weiß nicht, ob erratisch der richtige Begriff ist oder ellipsisch waschen. Also es sammelt sich sehr viel Wäsche an. Aha. Und ich kaufe immer wieder neuen Wäscheständer, weil die manchmal kaputt gehen. Und wir schaffen es aber nie, die alten wegzuschmeißen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile vier Wäscheständer.
Wir sitzen gerade auch auf Wäscheständer. Ja,
dann habe ich vier Wäscheständer und ich wasche dann alles auf einmal an so Wochenenden, wo es mich dann packt. Und die sind dann auch alle sofort voll und so.
Wäschst du gut? Weil ich wasche scheiße. Ich mache das richtig schlecht. Meine Freundin ist immer kurz davor, sich von mir zu trennen, wenn ich wieder irgendwie ihren Kaschmir-Pullover irgendwo auf 60 Grad waschen wollte. Ich stecke das einfach da rein und dann hoffe ich einfach.
Das ist auch das Maria-Buckeberg-Prinzip. ich bin da sehr genau. Also weiß und so, das also auseinander und
wie
Unterwäsche.
Wie lange
so
eure Strategie einfach dauert? Man könnte es so abkürzen.
Ja, aber Wäsche ist keine Sprachnachricht. Also Wäsche muss irgendwie...
Ja gut, der geht an dich.
Die weiße Wäsche irgendwie färben und andere Wäsche muss heißer geworden und so weiter. Ja,
also vorspulen geht nicht.
Nee, vorspulen geht nicht.
Vorspülen geht aber. Ja, okay.
Vorspülen geht, mache ich fast nie, weil braucht man eigentlich nicht.
Ja, aber was ich sehr gerne wasche, sind Turnschuhe, die sehr dreckig sind, mit so einem Antioxi-Pulver. Ja. Das mag ich, dieses Vorher-Nachher. Diese Vorher-Nachher.
Aber da kannst du ja nichts anderes in die Maschine werfen.
Nee, das geht dann nicht anders. Das ist aber auch wahnsinnig unökologisch, nachhaltig.
Naja, dafür sehen die Turnschuhe danach super
aus. So. Ja, also das mache ich gerne, aber so weiß und dann bunt und auf wie viel Grad, das ist wie so viel Denkerei, das kann ich gar nicht.
Ich finde das toll, das ist eine Wissenschaft, Videospielen, das finde ich gut.
Ja. Und ich bin so ungeduldig, dass ich von der Wäscheleine die Wäsche zu früh rausnehme und die gammelt dann immer.
Nein!
Meine Freundin kriegt da so einen Affen, wenn ich das mache.
Das ist so schlimm, wenn man ein trockenes T-Shirt anzieht und dann so im Laufe des Tages merkt man, das riecht hier komisch. Und dann riecht man mal ein T-Shirt und denkt so, oh nee, oh bitte.
Das hat meine Freundin regelmäßig. Ich meine, Rika hat schon wieder die Wäsche zu früh von der Leine genommen.
Die tut mir so leid. Ich fühle mit ihr.
Ja, dafür stelle ich aber auch immer die ganzen Sachen aus der Spüle raus. Weil das ist nämlich so, eine benutzte Pfanne in der Spüle zu sehen, das halte ich nicht aus. Das muss immer direkt weg.
Also habt ihr keine Spülmaschine?
Doch, haben wir, aber manchmal stellt sie die einfach aus Bequemlichkeit da rein und dann schreien wir uns immer entweder von unten, von der Waschmaschine schreit sie mir Sachen hoch und ich ihr von der Spüle von oben runter. So geht das den ganzen Tag, aber ja gut. Was würdest du sagen, kann Maria denn am besten, was du nicht kannst?
Ach, ganz viel, aber ich überlege jetzt gerade an Haushaltsaufgaben.
Ja.
Sie kann besser das Bad putzen, da bin ich zum Beispiel
das
völlig...
Das mag ich auch sehr gerne.
Völlig
da bin ich
lost.
Bei Maria. Ich finde, Haare aus dem Abfluss rausholen ist deutlich angenehmer als Essensreste aus der Spüle in der Küche.
Was Maria super kann, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist verschimmelte Sachen wegschmeißen.
Ja,
weil sobald ich etwas Verschimmeltes sehe, erstarre ich. Und dann stelle ich mich so tot. Weil ich dann auch tot bin in dem Moment. Weil es für mich nichts Schlimmeres gibt, als Verschimmeltes zu sehen.
Man hört dann nur so ein Fall und dann man weiß, die Banane ist wieder verschimmelt.
Ich habe so eine Angst vor Schimmel. Ich werf alles am Mindesthaltbarkeitsdatum weg. Mhm. Also wenn es an dem Tag eigentlich abgelaufen ist, kommt es bei mir sofort
und
egal.
Dann kommt Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Nee, es ist dann das Datum ist ausschlaggebend.
Naja, es ist ist ja vielleicht noch gut, aber ab da könnte es schimmeln. Und das reicht für mich als Argument,
bei dir. Ja, ich habe so Angst vor Magen-Darm-Infekten durch irgendwie abgelaufene Joghurt.
Ja, absolut. Ich hatte das auch mal durch abgelaufenes Bier. Ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen provoziert, weil ich habe in Berlin einen Kasten Kölsch gekauft und habe dann getrunken und dann irgendwann gesehen, dass die
alles
Biere
falsch.
3 Monate abgelaufen waren oder so. Ja, ja, das,
ja, okay, bis der hier hingefahren wurde dann, ja. Ja. Da habe ich auch tierische Angst. Also da bin ich auch sehr übervorsichtig eigentlich. Wobei ich dann auch wieder sehr, sehr reife Bananen sehr gerne esse. Die auch so Stellen haben.
Kannst ja so Bananenbrot draus machen.
Ja, auch sehr gut. Ist auch in Berlin immer sehr, sehr lecker. Ihr steht, Berlin ist Bananenbrot für mich. Und Döner.
Und zwar zusammen.
Gerne in einem, genau.
Ein aufgeschnittenes Bananenbrot, so ein bisschen Fleisch. Du, warum nicht? Es gibt Leute, die essen irgendwie Marmelade und Käse oder keine Ahnung.
Das mache ich.
Kann man ja auch mal so ein Bananenbrot
auch
mit Dönerfleisch.
Nutella und Marmelade. Was kriegst du immer gespiegelt nach deinen Podcasts, die du führst oder die Gesprächen, die du führst?
Was gespiegelt?
Ja, das ist sowas nach dem Motto, ach, das ging jetzt aber ganz schnell. Oh, das hat das Spaß gemacht. Das kriegst du wahrscheinlich
immer. Von meinen Gästen meinst du, oder?
Ja.
ja, also ich, meistens sagen sie, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber meistens behaupten glaub sie danach, dass es Spaß gemacht
ja,
hat.
Glaub ja, glaube ich nämlich auch. Das ja, ist vergeht im Flug.
Aber das kriegst du doch sicher auch.
Also ja, also es ist aber auch, ich finde es aber auch wahnsinnig spannend. Immer schön, wenn man jemanden hat, der auch viel von sich erzählt. Ja. Also darum ist das immer so.
Ich liebe das auch immer, so im Gespräch zu folgen.
Das finde ich auch am schönsten. Ich bereite mich ja auch auf meine Gäste vor, vielleicht nicht so, wenn ihr das sehen könntet. Also Nils hat ein Skript vor sich, was sehr, sehr ordentlich aussieht, sehr strukturiert aussieht. Einige rote Anmerkungen noch oben und unten drüber geschrieben. Ich bin da schlampiger, also sehr schlampig im Gegensatz zu dir, aber ich finde es immer schön, wenn man das so flowen lassen kann. Ja. Ich will das dann, ja, ich bin sehr dankbar dafür, wenn jemand ausreißt. Immer.
Ja, total. Bin ich auch. Ja? Bei mir und ist auch so, diese Skripte kriege ich von meiner fantastischen Redaktion angefertigt. Mhm. Die, die ja, sammeln alles raus. Und ich setze mich dann nochmal hin, recherchiere selber noch ein bisschen. Mhm. Und das ist dann immer alles, was ich handschriftlich dazu schreibe.
Fühlt es sich authentischer an, dass man selber mal.
Ich schreibe die Sachen, die ich hinschreibe, schreibe ich auch nur, damit ich sie mir merke, weil sobald ich sie aufgeschrieben habe, habe ich es im Kopf irgendwie fürs Gespräch und lese sie nur noch ganz selten
Was
ab.
Was steht ganz unten?
Hier?
Ja.
Längste Sprache in 19 Minuten.
Ah, so, okay. Hm.
Steht hier zum Beispiel. Ja, okay. Hier steht Aaron Carter Bettwäsche. War Caught in the Act-Fan.
Mhm.
Hier steht Barbara Schöneberger Wunschgast. Hier steht Anne Will. Du hast auch mal gesagt, du willst, dass Anne Will in deine Sendung kommt.
Ja, also das wäre...
Die hat ja jetzt auch demnächst wieder sehr viel Zeit.
Ich wollte gerade sagen, Live-Roll.
Hier steht auch laut 1Live das Wort Busenfreundin erfunden.
Fragezeichen. Das kann ich mir vorstellen, dass das Fragezeichen dahinter. Ja, okay.
Jetzt steht aber noch was Interessantes, wo ich auch noch drauf zu sprechen kommen wollte. Und zwar, du bist ja sehr, sehr aktiv, auch nicht nur was den Busenfreundin-Podcast betrifft, sondern auch was ganz viele Dinge drumherum betrifft, Kooperation, oftmals für den Themenkomplex queere Welten und so weiter und so fort. Da machst du so viele Sachen, auf die ich auch wahnsinnig neidisch bin. Du bist zum Beispiel Köln-Botschafterin für Gaffelkölsch. Das ist ja, ich habe ja gerade ein Buch über Köln geschrieben. Und da bin ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil ich das so toll finde, dass du machst. Du bist in einem, also man muss jetzt, ich habe keinen Führerschein und was ich hasse sind so SUVs. Wenn die Leute hier mit diesen riesen Autos die Straßen verstopfen, die Straßen sind eh zu voll, die sollen alle, die sollen in allen abgenommen werden. Das ist eine Scheiße, die da machen
mit den Autos.
Aber ich habe dich im sogenannten Very Gay Raptor gesehen. Du hast also für Ford so eine YouTube-Reihe gemacht, wo du queere Menschen interviewt hast, in dem am coolsten aussehenden Auto aller Zeiten. Raptor ist so ein Pickup, das ist wirklich noch größer als ein SUV, ist einfach ein Schiff, muss man wirklich sagen. So ein Ford-Pickup, der natürlich hauptsächlich in Amerika vor allem durch die Straßen fährt. Und den haben die mit einer Regenbogenfahne lackiert und goldglitzernd. Mm. Also es sieht so unfassbar cool aus.
Als ich damit gefahren bin, habe ich gedacht, okay, jetzt fehlt nur noch, dass er fliegt ans andere Ufer irgendwie.
So ein Pegasus.
Ja, das war wirklich, das war schön. Das ist ein schönes Format, wo ich gesagt habe, okay, das ist, ich mag das auch nicht, bin auch nicht so ein Fan von Verbrennern mehr. Ja. Ich überlege auch, mir irgendwann ein E-Auto zuzulegen, beziehungsweise, weiß ich nicht, Leasing, whatever. Aber irgendwie, irgendwas muss man ändern, also an dem Status quo auch. Ich fahre aber viel Fahrrad, also insofern. Und das war wirklich schön.
Das kürzt sich wieder weg.
Ich wollte gerade sagen, also nur für alle Hater, ich fahre auch viel Fahrrad. Hasst mich nicht, bitte, ich habe Angst. Und damit bin ich gefahren. Und das war ein schönes Gespräch. Ich habe mit queeren Persönlichkeiten innerhalb dieses Autos gesprochen. Bin zu Places, very American, zu Orten gefahren.
Where you know, Gudrun. Mein Lieblingszitat kein Pardon mit Harvey Kerkeling, wo er am Schluss dann das Interview gibt, wo so ein Star ist und sie ihn was fragen, sagt, well, you know, Gudrun.
Oh mein Gott, ich liebe Harvey Kerkeling. Ich liebe alle Filme. Auch,
den will ich auch unbedingt mal im Podcast haben. Ja, das wäre mein Traumgast. Bei denen liebe ich abgöttisch.
Oh, und auch Loriot, großer Fan. Papa
Anne Portis.
Wird schwierig, aber vielleicht können wir den einfach nur eine Stunde zitieren. Genau, also das Format war schön, weil man mit diesen Leuten da rumgefahren ist und die Gespräche waren auch immer sehr schön und wertschätzend. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie so ein bisschen eingelabert hat, dann macht das auch ist es das Schönste, wenn Leute dir mal so richtig aus ihrem Innersten was erzählen. Mhm. Und das ist da passiert. Und das innerhalb eines geilen Autos, was wirklich optisch sehr, sehr schön ist.
Ja, absolut.
Ja.
Du machst all diese Dinge. Du hast auch 1000 erste Dates moderiert. Mhm. Machst du jetzt nicht mehr. Also hast du quasi jetzt Ende des Jahres die Staffel übergeben.
Ja.
Aber hast das jetzt auch irgendwie ein Jahr lang gemacht, diesen sehr schönen Bummens-Podcast. Ihr seid auch live auf Tour gegangen mit Busenfreunde, beziehungsweise du mit deiner Freundin und noch einer Freundin von euch.
Genau.
Habt ihr so eine Tour gemacht.
Ja.
Eigentlich gibt es zwei Fragen. Was macht am meisten Spaß und was kommt vor allem noch? Also eigentlich ist ja, es gibt ja noch mehrere Optionen, auf die wir jetzt alle von dir warten, die da eigentlich jetzt auch noch gespielt werden müssten.
Also, ich habe auf jeden Fall vor, ich möchte gerne mal im Musikantenstadl auftreten, als queere Person.
Gibt es einen Musikantenstadl?
Weiß ich nicht, aber sowas in der Richtung. Es wird irgendwas geben mit Carmen Nebel, das könnt ihr mir nicht erzählen.
Carmen Nebel hat irgendwie, muss halt zu Flori.
Ja gut, dann auch den, völlig in Ordnung.
Herbstfest der Volksmusik oder sowas.
Das, genau. Ja. Und da denke ich mir, das Herbstfest der Volksmusik braucht mehr Queerness. Und da, ich habe mir so den heteronormativsten Bereich ausgesucht und habe gesagt, mein Ziel ist es, mit einem Song da aufzutreten. Einfach nur aus Protest. Ja. So, darum überlege ich da gerade was. Da kann ich mit Sicherheit auch bald mehr drüber erzählen. Und
trittst du natürlich sofort in Konkurrenz mit Ross Anthony, der eigentlich sagt, okay, den queeren Schlagerbaden besetze ich eigentlich.
Wenn wir nur von Lesben sprechen, ist nur da Kerstin Ott.
Stimmt.
Ja, die ist eine Hürde, aber kein Hindernis. Ja. So. Die war übrigens die erste, die im Podcast bei mir war und die erste, die gesagt hat, Ricarda, ich finde das cool, was du machst, ich komme in deinen Podcast als Promi.
Ja, ich glaube auch, dass sie cool ist. Ich glaube auch, dass sie cool ist.
Weil die hat das echt supportet, da war ich No-Name. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt was anderes bin, aber hatte der 3 HörerInnen. Ja. Ja. Und da ist die da hingekommen und das fand ich geil, ja. Mega. Seitdem großer Kerstin Ott-Fan.
Große Props an Kerstin Ott.
So, das ist das eine, weil ich immer denke, man muss irgendwie so Bereiche, die noch sehr, sehr konservativ und heteronormativ geprägt sind, so ein bisschen bunter machen. Das ist ja nur Ross Anthony, ist ja dann auch irgendwann sehr monoton. Also nichts gegen seine Musik oder, ja doch. Und das zweite ist, ich habe mal drüber nachgedacht, ich war mit Freundinnen, war ich auf Mallorca letztes Jahr und da haben wir eine Flinterfinker. Und sag das 3-mal schnell hintereinander.
Flinterfinker, Flinterfinker, Flinterfinker.
Ja Gott, Profi, ey. Podcast-Profi. Das hast du abgelesen.
Ja, ich wusste, dass du das sagst.
Ja, und dann habe ich überlegt, ob man mal so Reisen anbieten kann. Das ist wahnsinnig aufwendig, aber irgendwie lässt mich diese Idee nicht los, dass man so ein Space für queere Menschen irgendwie auch mal woanders kreiert. Ja. Das ist immer, ich habe viele Ideen und viele kommen auch überhaupt nicht dazu, umgesetzt zu werden, weil es einfach in der Umsetzung wahnsinnig teuer wäre oder aufwendig oder whatever. Aber die sich umsetzen lassen, die versuche ich dann auch umzusetzen, weil ich da Bock drauf habe, neue Dinge zu machen. Und was ich so für mich festgestellt habe, die queere Community hat manchmal nicht so coole Angebote.
Ja.
Es sind ganz viele tolle Ideen da, aber manchmal setzt man sie einfach nicht so um, dass sich Leute irgendwie daran beteiligen wollen, weil sie sagen, ach nö, das ist mir ein bisschen zu speziell.
Mhm.
Ne? Und das habe ich so für mich damals festgestellt und war, um die Klammer zu schließen zum Podcast, das war auch das, was ich mir erwartet habe vom Podcast, dass man das cooler darstellt.
Ja.
Also mal so ein bisschen mainstreamiger und nicht sehr nischig.
Mhm.
So.
Aber da kommt mir direkt der Gedanke oder die Idee, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Schlagerbranche schon ein sehr gering, aber auch also Queerness da auf eine Art stattfinden hat.
Ja, jetzt ja, also langsam.
Naja, sehr langsam und sehr klein, aber es wird wahrgenommen, es wird gelitten, aber ein Bereich, den ich immer noch als ultra heteronormativ empfinde, wo es bis jetzt noch überhaupt keine Queerness gibt, ist der Mallorca-Sound,
so,
der Mallorca-Schlager,
Ballermann. Dann wandle ich jetzt meine Idee in eine andere um.
Nichts ist mehr hetero als der scheiß Ballermann.
Dann lass uns das ändern.
Ja.
Nils, also wir machen den Ballermann queer again. Nee, nicht again. Wir machen ihn queer. Genau, das ist dann das Ziel. Für die nächste. Oh, da musst du dich aber in so einen Pool begeben, wo du wirklich wahrscheinlich ausgebuht wirst. Aber das ist es ja dann. Es muss wehtun in allen Bereichen, um was zu verändern.
Weiß ich nicht, aber manchmal ist das vielleicht so.
Ja.
Manchmal muss es vielleicht wehtun.
Manchmal denke ich mir, so wenn da so Zweifel schon am Anfang sind, dann muss es offenbar stattfinden. Naja.
Aber es ist tatsächlich etwas, was ich für sehr problematisch heteronormativ halte, diese ganze Ballermann-Geschichte. Da ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch der Bereich, der noch am homophobsten ist in diesen ganzen Genres.
Busenfreundin goes Ballermann. Ich finde, das klingt auch schon einfach.
Busenballern. Ist
Busenballern. Oh Gott. Das war früher mal in so einer Videothek ab 18 erhältlich. Busenballern. Ja.
Ich habe zuletzt mal bei Gästeliste Geistmann versucht, mal so einen Ballermann-Song zu machen. Da habe ich dann El Elefanto genannt.
Geil.
El Elefanto,
genau.
Der Mann mit dem Rüssel.
Ja, super. Und, ja, genau. Sexistisch muss er auch sein.
Genau, ja, ja, ja. Genau. Und also, das ist gar nicht so einfach, viel schwerer zu produzieren, als man denkt. Weil diese Blödheit in der Produktion, ich habe mich dann so versucht zu orientieren an diesem Ingo ohne Flamingo. Der hat dann dieses Lied, Herm hört das immer, das ist so ein furchtbares Lied, aber es ist, man hört es und denkt, boah, das ist
also,
so blöd.
Was
simpel.
In jedem Song stattfindet, ist dup, dup, Das, wenn man so, das eigentlich nur auf Loop setzt, und hat man es doch.
Bier schadet nicht und Bier ist ein geiles Wort, weil sich so viel auf Bier reimt. Das ist, das kann man immer 1A verwursten.
Ja.
Das ist schon mal super.
Also Bier. Da war's doch.
Und vor allem, und ich meine, ey, Bier reimt sich auf Queer. I mean, come on, hier ist es doch. Jetzt gerade Explosion im Kopf, alles.
Queer Bier. Nils, wir haben's. Ja. Also wenn ihr den nicht abruft, den Song dann von uns, dann weiß ich auch nicht. Also wir werden ihn zusammen aufführen.
Wir werden ihn zusammen, es wird ein absoluter Wahnsinn. Das ist,
Ich lieb's jetzt schon. Ich lieb's jetzt schon.
Die Schinkenstraße gehört uns. Erstmal im Megapark. Oh, nicht, wir kriegen dann wahrscheinlich so einen Slot um 12 Uhr mittags, wenn die Putzfrauen da sind.
Wenn er noch nicht geöffnet hat. Ah, die Queers wollen auftreten? Auf keinen Fall. Ja. Wieso denn?
Und die Putzfrauen sollen auch was haben.
Scheiße.
Die machen hier so einen tollen Job. Kriegen die auch mal einen Auftritt. Ja, das, da bin ich ja froh, dass wir das auf jeden Fall auch noch geklärt haben.
Schon wieder
haben.
Eine neue Marktidee. Marktlücke.
Zwei Fragen, die irgendwie darauf aufbauen oder dann anschließen. Willst du mal ein Buch schreiben?
Ja, hätte ich Bock drauf, aber ich warte auf die Idee, weil ich bin jetzt kein Typ, die jetzt sagt, ich werde über mein Coming-out schreiben. Das wird mich langweilen von mir selbst. Wenn, würde ich, glaube ich, eher so einen Ratgeber schreiben, um homosexuell zu werden. Irgendwas Witziges, irgendwas anders Gedrehtes. Ja. Weil es gibt ja so viele Promis, die irgendwie sagen, ich schreibe über mein Coming-out und ich zähle mich da, sehe das nicht. Habe ich jetzt gerade Promis gesagt? Es gibt viele Menschen, um Gottes Willen.
Nein, du bist schon auch ein Promi.
Nee, das finde ich immer sehr unangenehm. Aber es gibt Promis wie Jochen Schropp oder so, das sehe ich schon, der dann sagt, ich schreibe mein Coming Out. Völlig fein, ist auch mit Sicherheit cool. Also habe ich auch gelesen, das Buch. Aber ich sehe das für mich nicht. Ich finde das irgendwie dann
ich
so erwartbar.
Auch, immer wenn es um dein Coming Out geht, hat das umweht das so den Hauch des Unspektakulären so ein bisschen.
Meins?
Ja.
Ja, war auch so. Also klar, meine Eltern fanden es jetzt nicht so geil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen mega Struggle hatte. Meine Eltern waren sogar bei den Live-Shows dabei, wenn auch eher so ruhig in der Mitte sitzend und mit einer Penisnase auf. Also so eine Brille.
Ja, ja, klar.
Ja, weil, oh Gott. aber das liefert für ein halbes Kapitel, glaube ich, irgendwie Content.
Ja.
Lieber irgendwas Cooles, wo Leute irgendwie fun, was das ganze Thema vielleicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit nimmt. Mhm. Da hätte ich Bock drauf.
Und apropos Ernsthaftigkeit nehmen, hast du noch Ambitionen oder den Wunsch oder Traum irgendwie?
Nein.
Noch,
ich habe keine Ambitionen mehr.
Also,
nein, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich dachte, du hättest schon vorgeahnt, was jetzt zu sagen kommt. Hast du die Ambition vielleicht irgendwie nochmal oder mal so richtig auf Solo-Tour so Stand-Up-mäßig zu gehen?
Ich liebe das.
Und,
ich liebe live.
So aufzutreten?
Ich liebe live.
Aber würdest
Beste.
Du eher Busenfreundin live machen oder würdest du lieber Stand-Up live machen?
Boah, ich glaube, ich fühle mich in dem Metier Podcast live schon wohler.
Ja.
Weil ich kann mich schlecht an Texte halten, mag ich auch nicht gerne. Mhm. Ich bin auch nicht pointiert genug, also ich glaube, wenn
das
man…
Haben wir heute hier das Gegenteil erlebt.
Nee, ja, ich glaube, wenn man sich so einen Gag schreibt und dann irgendwie den 10-mal macht, dann ist der irgendwann auch ungeil, weil man den nicht mehr lebt. Ich finde, vieles steht aus der Spontanität und aus dem Gespräch miteinander.
Ja.
Ich hätte übrigens mal sehr Bock auf Live-Episode mit dir.
Ja,
ich glaube, das wäre richtig geil.
Jederzeit,
ich würde. Okay, mach ich.
Ich komme hin, wo du willst. In Darmstadt, Würzburg, Köln.
Ballermann. Ich weiß nicht, ob der dir da nicht was
eigentlich. Busenfreundin live am Ballermann, finde ich gut. In der Kneipe, im Megapark, wo sie alle super besoffen sind.
Tschüss.
Und gerade ist irgendwie Markus aufgetreten oder Jürgen. Und dann, so, jetzt eine Stunde Live-Podcast.
Und alle denken sich, wollen die uns verarschen? Bier. Oh mein Gott.
Geil.
Das ist ein Experiment. Mal gucken, wie lange wir da sitzen.
Nee, aber wirklich, ich fühle mich sehr geschmeichelt, von dir eingeladen zu werden. Ich komme jederzeit gerne.
Ja, ich fand das Gespräch, beziehungsweise gucke ich gerade nach rechts, weil deine Redakteurin eben schon mal so ein bisschen panisch rübergeguckt hat. Ich hätte richtig Bock da drauf. Und ich lade dich auf jeden Fall gerne zu Busenfreunden ein, wenn du möchtest.
Jederzeit, na klar.
Geil, dann werde ich mich auf dich besser vorbereiten, als das, was ich heute hier geliefert habe. Mindestens genauso, wie du dich hier vorbereitet hast. Das sieht sehr gut aus.
Aber du würdest quasi eher auf Podcast-Tour gehen als auf Stand-Up-Tour.
Ja, um deine Frage zu beantworten. Ja. Entschuldigung. Ja.
Na.
Es ist irgendwie...
Ich träume davon, fange ich gerade so ein bisschen an zu schreiben. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es schreiben soll. Aber ich träume davon, so eine Solo-Tour zu machen, wo ich so erzähle.
Ah.
Also ich will gar nicht Podcast live machen, weil ich finde es auch geil, wenn es reproduzierbar ist. Wenn ich so jeden Abend das gleiche Programm mache, mit so, ich würde mir dann so ein paar Lücken für Variationen lassen. Aber so ein festes Programm zu haben und so eine gute Geschichte zu haben, die ich jeden Abend quasi erzähle. Und dann vor allem so, ich habe halt Bock, in so Orten aufzutreten, weil jetzt, wir touren ja auch mit Gäste, ist Geisterbahn, wir treten oft live auf dem Podcast. Das sind natürlich immer die Städte, sind immer die großen Städte, da zieht's am meisten. Aber ich hätte halt Bock, weil ich komme eben aus Wesseling, ich komme aus einer kleinen Stadt, in so, durch Kleinstädte zu touren. Durch Städte so bis zu 100.000 oder so, das finde ich irgendwie geil. Die haben dann so eine Kleinkunstbühne,
ja,
und das ist irgendwie voll geil.
Habe ich auch mal drüber nachgedacht, gerade in Bereichen, die oder in Orten, die nicht so viel haben. Da habe ich auch mal, weil die großen, also in Bezug auf Queerness, habe ich gedacht, dann geh mal in Dörfer.
Na.
Mach mal einen CSD in Bad Salzuflen oder so.
Absolut.
Ne? Genau. weil da
Charlotte
nichts ist. Und ich habe gedacht, dann macht man auch, kann man auch da ein bisschen mit der so touren. Darum ist das ein guter Gedanke, weil es auch einfach mal was anderes ist als das, was alle machen. Das ist immer so ein Credo bei mir. Nicht immer die gleichen Pfade entlang laufen, weil das langweilt mich. Dann haben das 500 Leute
Pfade, Pfade sozusagen.
So, da haben wir es doch. Das ist auch ein Titel für einen guten Podcast. Für einen sehr langweiligen Podcast. Achtung, das hier ist ein langweiliger Podcast.
Das langweiligste Wanderbuch der Welt. Pfade, Pfade. Das wäre eigentlich
super,
geil.
Super, geil.
So, heute wandern wir durch Oberhausen vorbei am Zentro.
Kannst du das mal machen? Das finde ich aber sehr lustig.
Pfade, Pfade ist wirklich sehr witzig.
Ja,
das
schickt
stimmt.
uns eure langweiligsten Pfade. Wir können garantieren, das wird der langweiligste Podcast. Wobei, vielleicht wird das auch gar nicht der langweiligste. Vielleicht ist es genau dann das Gegenteil, dass die Leute das sehr unterhaltsam finden. Was, weil
wie,
es angekündigt
wie viele
ist.
Ideen wir heute schon
ja,
haben.
Ja, du.
Wirklich, also, man Pfade, muss sagen,
Pfade, Pfade.
Pfade, Pfade.
Finde ich super. Liebe gute Titel.
Ja,
liebe gute Titel.
Ich auch. Ricarda, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Es hat Riesenspaß gemacht.
Tito.
Ich komme gerne zu dir im Podcast, dann führen wir dieses Gespräch weiter.
Ja, Teil 2
und dann machen wir so
Ping-Pong. Freude.
Dann kommst du wieder zu mir
so,
und so. Wir lassen sie einfach nie wieder enden.
Mach ich.
Das
mach
unendliche
ich.
Gespräch.
Ja, das mal genau, die unendliche Geschichte wollte ich schon gerade sagen. Aber das unendliche Gespräch.
Aber wer
ja.
ist dann die kindliche Kaiserin von uns? Du
wer ist der Fuchur? Das ist dir die Frage.
Das sind die zwei Rollen, die zwei geben. Fuchur, die kindliche Kaiserin. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin lieber die kindliche Kaiserin, dann bist du der Glücksrat.
Ich finde den sehr puschelig und ich mag den gerne. Ich habe ein bisschen Angst gehabt von der Nase, aber das hat man bei mir auch. Insofern alles gut.
Man kann ja jetzt, wenn man aufs Bavaria-Gelände geht in München, da ist ja Fuchur noch. Also bis vor ein paar Jahren noch gab es die Bavaria-Studio-Tour. Dann konnte man auch Fuchur, das Modell
streicheln.
Von Fuchur sehen und sich draufsetzen vor so einem Greenscreen.
Hat der nicht doch keine Haare mehr dann da drauf?
Ist so
weil
abgesessen.
Ja, das glaube ich.
So, das ist so abgeschrabbelt.
Das aus dem Grunde wäre ich schon traurig, wenn ich
Nacken das... Der Nacken von Fuchur sieht nicht mehr gut aus. Der hat da einen seltsamen Ausschlag.
Ah.
Aber du bist natürlich ein wunderschöner, frischer Frühlingsfuchur. Wo noch
das hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Ich bin ein frischer Frühlingsfuchur. Könnte aber auch da wieder, schlage ich mal meiner Freundin vor, ob sie mich nicht mehr so nennen will. Nenne mich frischer Frühlingsfuchur. Ja.
Fährst du mit ihr zusammen nach Vietnam?
Ja, das ist die erste gemeinsame Fernreise machen wir da zusammen. Ich bin sehr gespannt.
Sehr schade, dass ich entschieden habe, diese Fernreise während Karneval zu machen. Mhm. Aber gut, müsst ihr selber wissen. Seid alt genug? Würde ich an dieser Stelle sagen.
Ja, streu Salz in die Wunde. Ist okay. Oh, so subtil. Müsst ihr selber wissen, was ihr da verpassen tut am Sein. Ja.
Aber ich glaube, das ist ja heute der Beginn einer ganz wundervollen Freundschaft. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier gewesen bist.
Dito.
Ich habe diese Zeit mit
Dank.
Dir sehr genossen. Vielen, vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, dass du hier gewesen bist.
Sehr
danke
gern.
An Charlotte, die war heute unsere Producerin
vielen
und
Dank,
hat
Charlotte.
Uns die Preludas rausgefunden. Hat uns also gerettet aus dieser Popstars-Scham, in der wir hier fast verloren gegangen wären. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.
Hi. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.